Herzlich willkommen zum Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Ulrich Kern über das Designmanagement. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Viel Spaß! Ja, für die heutige Folge des Podcasts Designerklärer begrüße ich bei uns zu Gast Professor Dr. Emeritus Ulrich Kern. Herzlich willkommen.
Danke, ich danke für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Darf ich dich kurz bitten, dich vorzustellen?
Ja, mein Name ist Ulrich Kern. Ich bin Designwissenschaftler und, wenn man so will, Gestalter im Exil.
Was bedeutet für dich Exil an dieser Stelle?
Naja, also man kann ja an den Ausbildungsstätten, an den Hochschulen noch immer so schön sehen, dass es diese Trennung zwischen Praxis und Theorie gibt. Und Theorie ist immer so etwas, was so in der Zwischenzeit auch nice to have läuft, weil an vielen Fachbereichen gibt es schon gar keine Theoriestellen mehr oder sie werden von den sogenannten Praktikern mit übernommen. Also bist du als Wissenschaftler immer so ein bisschen im Exil lebend.
Du hast an mehreren Hochschulen unterrichtet. An welchen Hochschulen warst du?
Ich habe in Trier unterrichtet. Das war meine erste Station. Dann in Hildesheim und zuletzt an der Fachhochschule Südwestfalen. Und zwar in einem Studiengang, der bei den Maschinenbauern angesiedelt war, während das vorher ganz klassische Designstudiengänge waren und in Trier sogar noch eine Tendenz so zur Kunst hatten. Also eigentlich drei sehr unterschiedliche Stationen auch.
Deine Berufung beruft sich auf den Begriff Designmanagement, wenn ich das richtig verstanden habe aus deiner Biografie. Wie hast du denn dann diesen Bereich Designmanagement dort unterrichtet? Wie kann man sich das vorstellen? Von der Kunsthochschule bis zum Maschinenbau. Also breiter geht es ja eigentlich gar nicht.
Nee, das ist richtig, ja. Das ist, also ich habe eigentlich drei sehr unterschiedliche auch Inhalte und auch Vorlesungen an den Hochschulen gehalten, weil ich immer versucht habe, auf die Situation quasi vor Ort an den Hochschulen zu reagieren. Das Verständnis von Designmanagement, es gibt ein altes Verständnis von Designmanagement, es gibt neueres Verständnis. Die alte Form von Designmanagement ist eigentlich die Organisation des Designprozesses und da so im Sinne von einer Hilfsfunktion, die das Ganze glättet. Nach meinem Verständnis ist Designmanagement Teil des Themas der Designwissenschaften und nach meinem Verständnis rekurriert es, man kann über den Begriff in der Zwischenzeit reden, ob der noch aktuell ist, bezieht es sich auf das, was sich eigentlich da draußen in der Welt verändert hat, ob es technologische Entwicklungen sind oder ob es organisatorische Entwicklungen sind, was auch immer. Also es ist nicht das klassische Verständnis, was ein typischer Designer, sofern es den überhaupt noch gibt, vom Thema Entwerfen hat. Also die Blauäugigkeit, mit der manche an die Hochschulen kommen, wird dann sehr schnell, wenn sie im Beruf sind. Also es gibt diesen Begriff des Kulturschocks manchmal leider immer noch.
Kannst du ein Beispiel beschreiben, wie das diese Blauäugigkeit aussieht, wenn man sagt, die landläufige Meinung von Design ist vielleicht eine andere als die, die die Wissenschaft sieht?
Ja, also wenn du im Beruf bist, ich nehme ein Beispiel aus meiner eigenen beruflichen Praxis. Es ging um die Einführung eines neuen CDs, eines Beratungsunternehmens. Das war verbunden mit der Entwicklung einer neuen, mit dem Versuch der Renovierung einer Identität bis hin zur Architektur. Und da war das eigentliche Entwerfen war der geringste Zeitanteil und war auch im Grunde das Unkritischste, das Ganze einzuführen nachher, weil es war kein geschlossenes Unternehmen, es war eine europäische Planer- und Beratergruppe, die von Madrid bis Moskau mit dem Headquarter in Mülheim an der Ruhr ihre Büros hatten und die natürlich alle sehr unterschiedliche auch Situationen haben und auch Vorstellungen von Design haben. Und der eigentliche Akt war eher das Umsetzen der ganzen Geschichte und die Einführung des neuen CDs mit dieser Identität, sodass die Fähigkeiten, die ich mal als Entwerfer an den Hochschulen gelehrt und gelernt habe, eigentlich sehr viel weniger in Anspruch genommen wurde. Und der eigentliche Teil war tatsächlich eher eine Managementaufgabe bis hin zu therapeutischen, ich weiß nicht was, Sitzungen, die man da manchmal hat, wo man Leute auch manchmal ein bisschen zu ihrem Glück nicht zwingen, aber überreden muss.
Wenn ich das so höre, erinnere ich mich da durchaus an eigene Projekte auch, die dann immer dazu geführt haben, dass der Auftrag von wenigen in einer Firma oder in einem Unternehmen oder Institution kam und dann erst, nachdem das dieser gesamte Designprozess fertig war und abgeschlossen war, dass der dann erst veröffentlicht wurde. Der wurde erstmal intern vorgestellt und dann gab es in der Regel einen großen Aufschrei. Warum muss denn alles geändert werden?
Genau.
Warum ist denn das nötig? Kann ich das so verstehen? Ist das so ähnlich gewesen bei dir?
Eins zu eins, genau so. Es war auch so Begeisterung. Wir renovieren uns zuerst, war da, weil man hat immer gehofft, es geht, funktioniert eigentlich so wie wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also irgendwie wird es an mir vorübergehen oder da wird das gemacht, was ich als Geschäftsführer für richtig halte. Das hat sich dann nachher herausgestellt als Irrtum. Da ging es dann nun tatsächlich auch ans Eingemachte. Das hat sehr lange gedauert und wenn man das dann irgendwann mal unter Dach und Fach alles hatte, dann wurde die ganze Geschichte veröffentlicht. Also dann, sie wurde auch dann veröffentlicht, wie es unkritisch war und wie alle akzeptiert haben, dass es denn nun so ist, wie es sich entwickelt hat.
Das bedeutet, dass man als Designmanager, Designmanagerin ja auch einen gewissen Anteil des Change Managements beherrscht. Wie kann man Veränderungen herbeiführen? Wie sieht das denn eigentlich aus? Mit welchen Methoden ist das denn eigentlich zu machen? Wie kann das gelingen, dass so eine Veränderung wie eine Einführung eines neuen Erscheinungsbildes, eines neuen Corporate Designs, manchmal auch einer Corporate Identity gelingen kann?
Naja, das ist sehr unterschiedlich. Es liegt eigentlich an den jeweiligen Situationen, die die Unternehmen haben. Wenn du das in einem Konzern machst, ist das eine völlig andere Geschichte, wie wenn du das in einem Familienbetrieb machst. Wenn du das in einem Unternehmen machst, was auch räumlich sehr zusammen ist, ist das etwas anderes, wie wenn du das über eine Gruppe machst, die in Europa oder auch in der Welt verteilt ist. Die Methoden sind eigentlich immer sehr unterschiedlich, wobei meine Interpretation ist, also erstens sind alle Designer Designmanager, weil sie müssen am Ende dann doch dafür sorgen, dass ihre Ideen umgesetzt werden. Und das ist ein Managementprozess. Und das Zweite ist, dass sie eigentlich relativ frühzeitig lernen müssen, dass ihre Überlappungen zu anderen Fachbereichen, ob es die Kaufleute sind, die Betriebswirtschaftler, ob es die Techniker sind, ob es die Juristen sind, was auch immer in solchen Unternehmen noch das Sagen hat, dass sie die Überlappungsbereiche sehr wohl kennen und auch mit den Fachkulturen der anderen umgehen können. Also wenn man denn von Methoden reden kann, dann sind es eigentlich Methoden, die im systematischen Arbeiten und im Verzahnen der unterschiedlichen Welten eines Unternehmens darin liegen, das zusammenzubringen und das versuchen auf einen gemeinsamen Nenner, und das darf nicht der kleinste sein, dann nachher zu bringen. Das ist die eigentliche Schwierigkeit in solchen CI/CD-Prozessen, die bis hin zur Architektur gehen.
Überlappungen bedeutet ja dann auch, dass man über den Tellerrand guckt und dass man auch die Welt von anderen kennenlernt und sich mit als kreativer Mensch ja auch mit der Welt von denen auseinandersetzen muss, die später mit dem Design arbeiten. Also, dass man nicht quasi sagt, hier habt ihr ein neues Logo, ihr habt ein schönes neues Design, tschüss, das war's, viel Spaß. Mhm. Und dann hat das Unternehmen 20 Jahre Probleme, weil eben zu lange oder zu wenig nachgedacht wurde über ganz gravierende Dinge, die gar nicht in diesen Designprozess mit eingebunden waren. Ist das richtig so?
Nein, das ist eindeutig so. Es ist ja auch so, dass man als Entwerfer im Design sich darüber im Klaren sein muss, dass man nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Das heißt, dass die Entwürfe, die man macht, eigentlich Entwürfe sind, die im Prozess dann nachher entstehen, weiter verändert werden. Und das sind keine Kompromisse im Sinne von eines Kräfteaustausches, sondern das sind eigentlich Kompromisse, die im Sinne eines Informationsaustausches stattfinden, weil man sehr häufig nicht durchschaut, wie komplex und auch komprimiert Geschäftsmodelle dann sind und wie groß die Unterschiede da auch sind.
Das bedeutet, dieser Informationsaustausch zwischen verschiedenen, nennen wir es mal Disziplinen, Welten, Arbeitswelten, ist dann ja auch ein Dialog, der moderiert werden muss. Ist dann also die Moderation ein ganz wesentlicher Teil des Designmanagements?
Also Moderation von solchen Prozessen ist ein ganz wesentlicher Teil. Und dazu gehört natürlich auch beim Moderieren, dass du wissen musst, wie die anderen denken, wie sie ticken, was sind deren Keywords, auf die man eingehen muss und wie muss man das Ganze in der Kommunikation so strukturieren, dass die eigentliche Kreativität nachher auch sich entfalten kann, sodass es dann eben am Ende zu Innovationen in welcher Form auch immer danach kommen kann. Also für mich gibt es diesen Dreisprung Kommunikation, Kreativität und Innovation. Und das ist miteinander verzahnt. Also es sind drei ineinander überlaufende Themen, die mit allen anderen Fachkulturen in einem Unternehmen auch vernetzt werden müssen.
Diese übergreifende Sichtweise ist ja nicht unbedingt etwas, was dem klassischen Design eigen ist. Das Design aus dem, sagen wir mal, Kunsthandwerk stammend, was weiterentwickelt wurde in verschiedenen Disziplinen, sei es Industriedesign, sei es Produktdesign, Produktgestaltung, bis hin zu Kommunikation, visuelle Kommunikation, andere Designdisziplinen, Mode zum Beispiel, hat ja damit zu tun, dass erstmal aus der Sichtweise her ein kreativer, veranlagter Mensch sich mit einer Aufgabe auseinandersetzt und dazu zu einem Ergebnis kommt und dann an die Welt tritt und um Applaus bittet. Das ist ja mit dem Designmanagement eigentlich überhaupt nicht vereinbar.
Nee, gar nicht. Absolut nicht. Das ist auch eine ziemlich naive Vorstellung, wie Design in einer globalen Marktwirtschaft funktioniert, weil was viele nicht verstehen, ist, ein Unternehmen ist ein sozioökonomisches System. Das heißt, du hast es mit Menschen zu tun und du hast es mit Geld zu tun. Und in diesen Dimensionen musst du dich auskennen, sonst kannst du den Rest mit deinem Thema Entwerfen relativ schnell vergessen. Ja, weil da gibt es auch ganz andere Interessen von Menschen, die manchmal nicht Beifall klatschen, wenn da jemand vorbeikommt und eine tolle Idee hat, sondern die auch gar keine Veränderung wollen, weil die sind zufrieden mit dem, was da stattfindet. Ich habe vor, oder wie ich beim Rat für Formgebung war, gab es einen großen Kongress in Berlin. Und zwar keinen Designkongress, sondern es gab einen Kongress des Verbandes der deutschen Ingenieure. Die feierten, glaube ich, 125 Jahre oder sowas. Und es hieß irgendwie so ähnlich wie die nützlichen Künste. Und zwar bezogen nicht auf, es war ganz witzig, nicht bezogen aufs Design, sondern bezogen auf das, was die unter Ingenieurskunst verstanden. Und wir saßen in dem alten Kongresszentrum und machten dann als Rat für Formgebung da unsere Präsentation. Und am Ende stand irgendjemand auf und sagte, das ist alles ganz schön und gut, aber... Und dann legte er los. Wir sind ein mittelständiges Unternehmen. Wir machen mittelmäßige Produkte mit mittelmäßigen Menschen und verdienen erstklassig Geld. Warum bitteschön soll ich Design machen? Oh, Ja, ist nicht so einfach gewesen, um ehrlich zu sein. Natürlich ist das so, dass man rhetorisch sich dann daraus zieht und sagt, ja, das machst du heute und das hast du gestern gemacht, aber ob du das morgen machst, das wissen wir, weißt du nicht und das wissen wir auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich da was ändert, ist schon groß. Nur ist es so, dass Menschen in der Regel davon leben, was sie in der Vergangenheit als Erfahrung haben und nicht, was sie in der Zukunft als Erfahrung haben werden. Ja, so dass die Diskussion dann mit ihm relativ schnell auch zu Ende war, weil natürlich gab es an der Stelle auch keine tiefergehende Auseinandersetzung. Aber es hat mich, um ehrlich zu sein, sehr geprägt, weil ich eigentlich wissen wollte, ja, wie kriegt man so jemanden dazu zu erkennen, dass Design für ihn tatsächlich nicht nur ein Wettbewerbsinstrument ist in Abgrenzung zu anderen Unternehmen, sondern dass es für ihn ein interner Leistungsfaktor ist, der genauso notwendig ist, wie sein Controlling oder was auch immer. Und deswegen bin ich eigentlich auf diese Begrifflichkeiten gekommen, Kommunikation, Kreativität, Innovation. Da steht ja Design erstmal gar nicht oben an. Ja, oder es ist vordergründig nicht erkennbar, sondern es sind Begrifflichkeiten, mit denen andere Disziplinen im Unternehmen auch was anfangen können. Weil natürlich brauchen Unternehmen seine Innovation, um wettbewerbsfähig künftig zu bleiben und eine Legitimation zu haben, um am Markt überhaupt zu bestehen. Natürlich ist die Voraussetzung für eine Innovation Kreativität. Ja, hast du keine Kreativität in deinem Laden, dann kannst du auch auf die Innovation warten, bis du alt und grau wirst. Vorher wird dein Laden in Schönheit sterben, wenn er denn schön ist. Und Kreativität ist eigentlich immer, und zwar nicht die Genie-Kreativität des Einzelnen, sondern die kollaborative Kreativität, die im Kollektiv geleistet wird, im Team. Ja? Und dafür brauchst du kommunikative Strukturen, die dann auch tatsächlich funktionieren. Du brauchst eine Kommunikation nach innen, du brauchst eine Kommunikation nach außen. Aber was passiert denn im Markt? Ja? Und was passiert auf dieser Welt? Und das kommunizierst du wieder und daraus entwickelt sich immer eine neue Form von Kreativität, die immer eine neue Form von Innovation stattfindet. Also das ist so ein Kreislauf der permanenten Unternehmensentwicklung. Allerdings muss die Voraussetzung die sein, und das ist manchmal zugegebenermaßen etwas schwierig. Erstens müssen die Menschen in dem Unternehmen, und zwar die Entscheidungsträger, das Bewusstsein haben, dass sie nichts geerbt haben, sondern dass sie jeden Tag ihr Geld neu verdienen müssen. Und dass sie auch einen Ehrgeiz mitbringen, sich auch selber zu entwickeln, sich ihr Unternehmen zu entwickeln. Wenn du diesen Ehrgeiz nicht vorfindest, dann gewöhnt man sich sehr schnell an sein moderates, erfolgreiches Leben und denkt, das ist doch selbstverständlich und das wird so weitergehen. Und dann erwischt es dich unter Umständen eines Tages ganz schnell und sehr kalt und dann verschwindet dein Laden.
Das sind, glaube ich, Erkenntnisse, die nicht unbedingt so weit verbreitet sind. Also es gibt durchaus diese Sichtweise, wozu brauche ich denn Design, besonders bei mittelständischen Unternehmen, nicht unbedingt in der Breite. Ich habe auch das Gegenteil festgestellt. Ich habe das Unternehmen FSB kennengelernt, die eigentlich Türklinken herstellen und eigentlich ein Gussteilehersteller erst einmal per se ist. Franz Schneider-Brakel heißt die Firma. Und die weltweit dafür bekannt ist, dass sie designte Türklinken und allerlei ja, Metallbeschläge herstellt in Serien, die weltweit in sehr namhaften Gebäuden von Weltrang verbaut sind und die es dazu geschafft haben, eine Designmarke zu entwerfen. Und das ist in den 70ern passiert und ist dann über verschiedene Prozesse mit vielen Kreativen passiert. Unter anderem wurde, wir haben das in der Folge 5 genauer dargestellt.
Ich
Dort habe ich
weiß.
mit dem Türklinkenphilosoph Wolfgang Reuel gesprochen und die haben einen Workshop initiiert, weil sie selber gemerkt haben, wir haben eigentlich gar nicht so die kreativen Leute an Bord. Wir haben viele Menschen, die sich mit Metallverarbeitung auskennen, mit Veredelung, mit Polieren, mit Eisengießen, aber eben halt nicht mit der eigentlichen Entwurfsarbeit, haben dann so weltweit haben sie Architekten und Kreative angeschrieben, haben die eingeladen zu einem Workshop. Die Hälfte kam ungefähr, und zwar wirklich aus aller Welt, von New York über Mailand, Rom, Italien, querbeet. Und das Interessante war, dass daraus ein Initial entstand, also quasi eine Initialzündung, das ganze Unternehmen, ich sag's mal mit den Worten eines Kunden, raketoid nach oben gebracht hat. Und der quasi unumkehrbar war. Also wenn sie das sein gelassen hätten, hätte, glaube ich, die gesamte Architekturwelt den Kopf geschüttelt und gesagt, warum lasst ihr das wieder sein? Das ist doch genau der richtige Moment. Ist das ein Weg, um das so zu machen, dass man sagt, man lädt auch einfach Menschen zum Workshop ein? Oder welche Methoden gäbe es sonst alternativ? Weil heute ja fast niemand mehr Zeit hat und alle beschäftigt sind, alle zu tun haben. Und aus heutiger Sicht ist, glaube ich, gar nicht mehr so einfach, wer 25 Weltarchitekten und Architektinnen zusammenzutrommeln und zu sagen, kommt doch mal zu einem Workshop nach Ostwestfalen, da, wo ihr noch nie wart und wahrscheinlich nicht unbedingt wieder hin wollt.
Das ist ein wunderbares Beispiel, weil ich war Geschäftsführer beim Haus Industrieform damals und da klingelte es an der Tür und vor mir stand Herr Jürgen Braun. Herr Braun war damals junger, frischer Geschäftsführer von FSB, kam von Mercedes, wenn ich mich recht erinnere, so aus dem, ich glaube, Top-Mittelmanagement, so, und hatte über einen Headhunter das Angebot gekriegt, die Geschäftsführung dort zu übernehmen. Das fand er wohl ganz schnucklig, weil das war eine völlig andere Welt als ein Großkonzern. Und machte dann mit mir einen Termin und sagte, erzählen Sie mir mal was zum Thema Design von KMUs. Wir saßen dann da und er kam eigentlich mit der Idee, und zwar mit der Idee, die damals sehr häufig propagiert wurde, wir machen einen Designwettbewerb, und zwar mit Nachwuchsleuten. Also an den Hochschulen ausschreiben und dann die Studenten bitten, neue Türklinken zu entwerfen. Ich war damals schon der Meinung, dass das ein abgenutztes Instrument ist. Und ich habe ihm gesagt, wenn er das möchte, dann ist meine Empfehlung, das mit Profis zu machen. Ja, und zwar mit Profis, die eine Relevanz zu seinem Markt haben. Und in dem Fall sind es Architekten. Und die zu überzeugen, ob es interessant ist, an so einem im Verhältnis zu einem Hochbau niederkomplexen Produkt wie einer Türklinke etwas zu machen. Das fand er aber ganz toll, traf dann wohl auch auf Klaus-Jürgen Mark, der, ich weiß jetzt nicht, ob schon zu der Zeit oder etwas später, der Vorstandsvorsitzende des Hauses Industrieform war, beziehungsweise in Hauptfunktion bei ERCO, ja, Geschäftsführer war. Und der bestätigte ihn und sagte auch gleichzeitig, und dann brauchst du auch noch jemanden, der dein Erscheinungsbild neu macht, und verwies ihn auf Otel Eicher. Daraus entwickelte sich dann etwas, was bei Braun auf einem sehr fruchtbaren Boden, weil er sah, dass es, dass diese Wettbewerbsintensität, die so eine Türklinke hat, eine sehr hohe ist. Es wird auch zunehmen. Und er muss irgendwie sehen, dass er sich beispielsweise gegen seinen großen Wettbewerber, der viel mit Nylon machte, Hewi, abgrenzt. Und er kam dann auf die Idee und machte das sehr clever. Er suchte sich ein paar internationale Architekten aus, bereiste die, machte natürlich bei der Gelegenheit immer gleich Werbung für sein Unternehmen und bequatschte einen nicht unwesentlichen Teil dazu, dann auch daran mitzumachen. Es gab in Brakel einen tollen Workshop. Ich gehörte zu einem, ich weiß nicht, Advisory Board oder sowas. Dazu gehörte noch Karl-Heinz Krug, glaube ich, und noch irgendjemand, müsste ich jetzt nachgucken. Krug war damals der Chefredakteur der Form. Wir begleiteten den ganzen Prozess dann ein wenig. Und es war, Presse war fantastisch, war wahnsinnig. Es war so ein 2-Tage-Workshop, wo die Architekten ihre Entwürfe vorstellten. Sie kamen auch alle zusammen. Es war sehr beeindruckend. Also was Braun da auf die Beine gestellt hat, da kann man nur sagen, Wahnsinn. Ich denke aber, es ist fast 40 Jahre später, 35 Jahre später, sehr schwer zu kopieren, dass das noch möglich ist, so etwas zu machen. Es funktionierte, weil die Türklinke im Kontext von einem Hochbauentwurf etwas niederkomplexes ist im Vergleich dazu. Und es funktionierte, weil er sich die richtige Klientel ausgesucht hat, nämlich eigentlich die Zielgruppe, die seine Türklinken auch nachher einkauft, nämlich die Architekten, die sie dann einsetzen und die auch mal Spaß an so einer Geschichte hatten, ob die Hollein hießen oder Rams oder wie auch immer, und machten das alle sehr gut und war ein wunderbarer Erfolg. Ich denke, dass sich die Welt heute geändert hat und dass an manchen Stellen das in der Form sehr schwierig ist, nochmal zu machen. Aber es ist ein probates Mittel. FSB hat wunderbar funktioniert und ich denke, es lebt heute noch von der Substanz, die Braun seinerzeit über diesen Weg erzeugt hat, was die Markenbekanntheit anbelangte, was die Qualität der Entwürfe anbelangte. Er saß auch nicht so eindimensional nur auf die Türklinke, auf das Entwerfen von Türklinken, sondern er sah das sehr wohl eingebettet in die gesamte Unternehmensstrategie und setzte die dann auch kontinuierlich am Markt um, was natürlich seine Zeit immer braucht und so weiter. Ich kann nur sagen, Donnerwetter hat gut funktioniert und ich freue mich im Nachhinein drauf, Teil der ganzen Geschichte gewesen zu sein.
Das sind schöne Einblicke, die auch die Folge 5 hier ergänzen, um nochmal eine ganz andere Sichtweise oder auch um andere Aspekte, die dazu noch kommen, weil wir uns da ja natürlich bei dieser Folge mehr auf Udo Eicher auch konzentriert haben und diesen Dialog quasi zwischen dem Designer und dem Unternehmen an sich. Also mehr so eine 1-zu-1-Beziehung. Wenn wir jetzt aber mal auf diesen Workshop gucken, dann finde ich es da ganz interessant. Aus heutiger Sicht, neudeutsch würde man das, glaube ich, Customers Workshop nennen, dass man quasi Kunden einlädt und sagt, wir haben als Designunternehmen oder generell als Unternehmen haben wir mehrere Kundinnen und Kunden und die laden wir einfach ein, um gemeinsam neue Plattformen, Ideen zu entwickeln, des Vertriebes, der Produktherstellung, Herstellungsverfahren zum Beispiel und so, dass die eingeladenen Unternehmen nicht in Konkurrenz zueinander stehen, weil eigentlich diese ganzen Architektinnen und Architekten, Designerinnen und Designer, die dort im Workshop waren, das waren ja auch international Konkurrenten. Also die haben sich ja gegenseitig auch bei Wettbewerben quasi die Preise weggenommen. Und insofern war das ja durchaus interessant zu sagen, man erzeugt eine allgemeine Atmosphäre des Dialoges, der ja dann in so einem Workshop extrem wichtig ist, damit dann diese verschiedenen Sichtweisen herauskommen, verschiedene Ergebnisse auch auf dem Tisch lagen hinterher, in Gussform, manche zumindest. Und dass dieser Dialog nicht unbedingt heute aus diesem, du hast es eben gerade genannt, Wettbewerbsintensität, dass die so, dass Unternehmen so häufig bereit sind, noch so offen darüber zu sprechen, über Lösungen oder über Lösungsansätze. Manchmal passiert das in Verbänden und manchmal sind auch Designinstitutionen dafür vielleicht verantwortlich, so eine Plattform zu schaffen. Du warst ja nun mal für zwei Institutionen verantwortlich, Rat für Formgebung und dem Designzentrum NRW. Gab es dort diese Möglichkeit? War das so, dass das ein Ort ist, um einen Dialog zwischen Kreativität und Industrie, Unternehmen zu schaffen? Oder war das eigentlich dann eher nur eine Präsentationsplattform, wo sich jeder mal zeigen durfte?
Also es hätte es sein können und es war, wie ich das machte, fing es eigentlich an, gab es diese degressive Entwicklung auch schon. Der Rat für Formgebung war abhängig von den Zuwendungen des Bundeswirtschaftsministers. Und der hatte beschlossen in seiner MIFRIFI, so nannte man das, mittelfristige Finanzplanung, eine degressive Zuwendung des Rats für Formgebung nur noch zu geben, weil die Aussage war, Design ist Sache der Wirtschaft. Im Designzentrum Nordrhein-Westfalen, vorher Haus Industrie vom Essen, war es etwas anders, weil das die Essener Institution war eigentlich immer eine selbstfinanzierte, funktionierte als e.V. und bot über Vermietung von Ausstellungsflächen, wie ich dann kam, auch in Form von Dienstleistungen, etwas an, was gegen Geld dann stattfindet. Fand. Und der Designpreis wurde auch weiterentwickelt, sodass die Einnahmen dort auch stiegen. Aber es waren immer selbst erwirtschaftete Einnahmen, wenn der Rat für Forschung im Grunde davon abhängig war, dass er eine Zuwendung des Bundes gab. Die war degressiv angelegt, sodass es eigentlich sehr schwierig war, überhaupt noch ernsthafte Projekte zu machen. Das Problem ist, dass Design in Deutschland keine Lobby hat, ja, damals nicht hatte und auch heute nicht hat, heute noch weniger. Natürlich gibt es die Verbände, ob das der BDG ist für die Kommunikationsdesigner, ob es der Verband Deutscher Industriedesigner ist, ob es der Deutsche Designrat ist, was auch immer. Aber das sind alles Institutionen, die in Wahrheit überhaupt keine politische Power haben, ja, die versuchen, berufsständische Politik zu machen, so im bescheidenen Ehrenamt, abends noch mal eine Stunde Verbandsarbeit, aber die im Kontext, wenn du dir das anguckst, was notwendig ist, um da ernsthaft politische Lobbyarbeit zu machen, nicht wirklich stattfindet. Die Argumentation, Design ist Sache der Wirtschaft, gilt auch für Technologie, ja. Aber guck dir mal an, was wir für eine Technologieförderung haben, ja. Da kann man auch sagen, ja, ist nicht. Es war auch damals schon, es gab dann ganz zarten Aufschrei irgendwie auch, wie schade, ja. Aber es gab nicht ernsthaft Druck. Wir haben es, die Designer sind sehr fragmentiert organisiert, bis hin zu atomisiert, ja. Sie sind in der Regel Einzelkämpfer, auch wenn sie ein Unternehmen arbeiten, auch wenn sie eigene Büros haben, aber sie entwickeln kein kollektives politisches Bewusstsein. Das heißt, man muss sich auch an den Stellen drum kümmern, dass man an Fördermittel kommt. Guck dir die Hochschulen an, wie groß die Töpfe sind, ernsthaft aus Drittmitteln, ja, die über die DFG oder über andere Forschungstöpfe kommen, ist verschwindend gering. Das ist sehr schade, aber das ist eigentlich ein bisschen verschlafen worden oder vielleicht liegt es auch einfach in der Natur der Menschen, die im Design tätig sind, dass man da keine kollektive Kraft entwickelt hat. Ja, so dass Designförderung heute eigentlich im Grunde irgendwie noch ein bisschen, klar, es passiert noch ein bisschen was in Stuttgart, aber ansonsten gibt es Designauszeichnungen, da feiert man sich, dann klopft sich gegenseitig auf die Schultern, aber es ist keine Designförderung mehr in dem Sinne.
Wenn wir schauen, was für Fördermittel da sind, gibt es für Kreative tatsächlich bundesweit eine übersichtliche Anzahl von Möglichkeiten, die natürlich auch immer stark an Bedingungen geknüpft sind. Und es gibt zum Beispiel die Kreativpiloten als Programm, als Förderprogramm für Kreative, die allerdings ausschließlich ohne finanzielle Mittel kommen. Das heißt, es werden Sachmittel, in dem Fall Dienstleistungen, Coaching, Schulungen, Vernetzungsangebote damit verbunden, aber ausschließlich keine finanzielle Förderung. Es gibt sicherlich auch andere Fördertöpfe, aber denkst du, dass das eher Alibi-Maßnahmen sind, die es jetzt überhaupt noch gibt? Es gibt ja auch eine zentrale Einrichtung für die Kreativwirtschaft des Bundes. Es gibt als zum Beispiel im Bundesland Hessen, in NRW kennst du es auch, gibt es zum Beispiel ja auch das Designzentrum, aber im Bundesland Hessen gibt es auch ein am Wirtschaftsministerium angesiedelte Einrichtung für die Kreativwirtschaft, um das stärker zu fördern. Denkst du, das sind alles zu kleine Pflänzchen oder zu klein angelegt, damit die überhaupt etwas bewirken?
Ja, natürlich. Also das ist nice to have, ja, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ganz nett, das zu haben. Es schmückt auch ein bisschen. Ja, man kann auch sagen, man kümmert sich da um die um das Thema der Kreativwirtschaft. Die Kreativwirtschaft selber ist ja auch nur so ein Konglomerat. Ja, es sind die Verlage da. dabei, es sind die Architekten dabei, es sind die Game Designer dabei, es sind die Grafik, die Produktdesigner dabei. Nach meinem Verständnis haben die es eigentlich nicht geschafft, sich so zu organisieren, dass sie eine ernsthafte Power haben und sagen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es noch stimmt, aber ich glaube, die Kreativwirtschaft war zumindest so vor 10, 15 Jahren vierte volkswirtschaftliche Säule in dieser Bundesrepublik. Und das lag an der Zahl der Umsätze, an der Höhe der Umsätze, an der Zahl der Arbeitsplätze und so weiter. Das hätte man eigentlich wunderbar nehmen können und hätte da auch politisch Flöcke reinsetzen können, die dann dazu geführt hätten, dass es natürlich auch eine ernsthafte Förderung gibt. Mir geht es gar nicht darum, an Staatsknete zu kommen, ja, und dann zu sagen, verprasst das oder macht, was ihr wollt, sondern mir geht es eigentlich eher darum, dass die gesellschaftliche Bedeutung anhand von sowas auch eben festgemacht wird. Ja? Und wenn du Peanuts abgespeist wirst, dann bist du halt auch nur Peanuts. Ja? Und wenn du dir so eine Organisation wie den VDI anguckst, ja, wie Ingenieure sind da einfach sehr professionell aufgestellt, ja, und sorgen natürlich auch dafür, dass ihre Technologietöpfe immer entsprechend voll sind. Ja? Da findet im positiven Sinne Lobbyarbeit statt, die wir hätten eigentlich in Anführungszeichen nur kopieren müssen. Aber das hätte alles sehr viel früher stattfinden müssen. Das ist heute hat sich die politische Landschaft geändert und es ist wahnsinnig schwer, da heute noch ernsthaft einen großen Fuß in die Tür zu kriegen. Schade, aber das ist mal, da hat man seine eigene Bedeutung nicht wirklich versucht zu erkennen und fand es irgendwie ganz toll, wenn man mit seinem Entwurf eines Küchenstuhls ins Feuilleton der FAZ oder sowas kam und dachte, man hat den Olymp dann erreicht und das genügte auch. Das genügt eben leider nicht. Es ist für den Einzelnen ganz schön. Die Schwiegermutter freut sich auch ganz, ist besonders stolz dann darüber, aber es hat keine gesellschaftliche Relevanz. Und das ist uns in der Argumentation, ist uns das ein bisschen verloren gegangen. Schade, aber so ist das.
Daran knüpfen sich gleich verschiedene Fragen, die ich dir stellen werde. Aber vielleicht eine Rückmeldung dazu, was das Thema Förderung angeht. Wir haben ja nun die Pandemie ja mehr oder weniger hinter uns. Und zu Beginn der Pandemie, März 2020, sah es so aus, dass alle Solo-Selbstständigen in der Kreativwirtschaft, und das kann ich die Sichtweise absolut teilen, dass sich die Kreativen unter sich gar nicht so richtig klar sind, dass sie zusammengehören.
So ist das.
Es gibt in Frankfurt zum Beispiel vom Land Hessen organisiert den Kreativwirtschaftstag, der einmal im Jahr stattfindet. Der ist jetzt leider einige Zeit ausgefallen aus der Pandemie heraus. Aber zuvor, wenn man sich dort getroffen hat mit anderen, hat man sich so im Publikum angeguckt und hat so gedacht, so echt, wir gehören alle zusammen? Interessant. Also Leute, die man noch nie gesehen hat, vielleicht wahrscheinlich noch nie wieder sehen wird. Und aus diesen verschiedenen Disziplinen. Und da packt man halt diesen ja hybriden Begriff Kreativwirtschaft oben drüber, wo quasi alles und nichts drin steht.
Genau.
Und mit dem Eingang der Pandemie, wo alle Solo-Selbstständigen erstmal beiseite geschoben wurden, so empfinde ich das als kreativer Selbstständiger. Wir müssen erstmal die Firmen retten. Ja, wir müssen die Wirtschaft
genau.
retten. Ja, und dann habe ich mich auch daran erinnert, was diverse Zahlen sagen, dass die Kreativwirtschaft, wenn man sie denn als solches bezeichnen will und auch erfassen will, messen will, dass tatsächlich immer wieder herauskommt, dass die Kreativwirtschaft größer ist als die Chemieindustrie in Deutschland. Wo ich dann denke, so, ja, wir haben Bayer, wir haben BASF, wir haben andere große Pharma- und Chemiehersteller, gehören alle zusammen. Und wir sind größer? Also wir als Kreative, wir Kleine, wir vielen kleinen Ameisen, die sich jeden Tag schöne Logos oder tolle Produkte ausdenken, wir sind wichtiger eigentlich wirtschaftlich gesehen und wir werden nicht beachtet. Ich fand, da hat Politik durchaus viel kaputt geschlagen, um das mal so hart zu sagen. Und auch wenn es Fördertöpfe und Möglichkeiten gab, und waren die allerdings an so krude Bedingungen verknüpft, dass man ja im Prinzip nachweisen musste, zum Beispiel, dass man 80% seines Umsatzes oder mindestens 60% seines Umsatzes verloren hat oder im Vergleich zum vorherigen Jahr, damit man dann überhaupt Anrecht auf Förderung hat. Also wenn ich 60% meines Umsatzes einbußen muss, dann kann ich nicht machen und dann bin ich vorher blank. Und insofern ist es eigentlich eine absurde Förderung oder eine Bedingung der Förderung, die dazu geführt hat, dass eigentlich gar keine Förderung geflossen ist. Ich habe mit vielen Kreativen mich in der Pandemie ausgetauscht, die in ähnlicher Situation waren. Und wir waren ja auch alle gleich irgendwie. Und einige konnten dann die Töpfe anzapfen, weil sie zum Beispiel Angestellte hatten oder weil sie ein Büro betrieben haben. Das war dann die einzige Bedingung. Also ist völlig absurd, weil um die kreativen Köpfe selber ging es dann eigentlich gar nicht. Es ging nur um die Außenrahmenbedingungen, so nach dem Motto, wenn ihr so tut, als wärt ihr eine echte Firma, dann fördern wir euch, aber wenn ihr einfach nur alleine kreativ seid, dann seid ihr das nicht wert. Und das kam, glaube ich, bei sehr vielen sehr unangenehm an. Daran schließt sich eigentlich eine Frage, wäre es eigentlich sinnvoll, diesen Moment in der Designgeschichte, auch in der gesellschaftlichen Entwicklung zu nehmen, zu sagen, wir brauchen unbedingt eine Lobby und wir müssen das viel größer aufziehen als die ganzen kleinen Berufsverbände, die es bislang gibt mit ihren ein paar tausend Mitarbeitenden oder Mitgliedern, die gar nicht viel ausrichten können, außer immer mal wieder in einem Gremium die Hand zu heben und sagen, ja, aber bei der Künstlersozialkasse müssen wir andere Bedingungen schaffen. Also müssen wir da einen größeren Hebel ansetzen? Brauchen wir das?
Unbedingt. Und zwar lieber gestern als heute. Also ich denke, dass das Thema Design hat sich noch sehr viel weiterentwickelt, als es das noch war, als Otel Eicher beispielsweise da noch mit Bulltorp gearbeitet hat. Und das ist alles ganz prima, aber wir haben eine andere Wirtschaft, das Thema Technik spielt eine ganz andere Rolle, das Thema Globalisierung spielt eine ganz andere Rolle, das Thema Komplexität spielt eine ganz andere Rolle. Ich denke, es wäre Zeit, dass man sich über einen oder von mir aus auch gerne über mehrere Designbegriffe mal unterhält, die nun tatsächlich das Potenzial mal wirklich aufarbeitet und klar macht, wo an welchen Stellen das Design ernsthaften Beitrag hat. Man muss sich, wenn man das angehen will, darüber im Klaren sein, dass das was mit Macht zu tun hat. Ja, das heißt, wenn du sagst, ich bin als Kreativer wichtiger als die Chemieindustrie, dann musst du wissen, dass du jetzt der Chemieindustrie vors Knie trittst. Ja, und die werden da nicht sagen, oh, danke. Ja, sondern die werden sich wehren, ja. Und das ist dann eine Auseinandersetzung, die auch mit Argumenten, die mit Pressearbeit, die mit vielen anderen Instrumenten methodisch geführt wird, worüber man sich im Klaren sein muss, dass man dafür auch Geld braucht, Zeit braucht, Power braucht, um das zu machen. Aber unstrittig ist es für mich absolut das selbstverständlich, das stattzufinden hat. Sonst sind wir eines Tages nice to have, ja, wenn wir es nicht schon sind, die dann dankbar sind, wenn sie noch ihre Leidenschaft ein bisschen honoriert kriegen, ja. Aber ansonsten ernsthaft nicht wirklich Einfluss haben. Das wäre sehr schade, weil ich habe dem Design sehr viel zu verdanken. Ich liebe das Design, aber ich bin manchmal entsetzt, was draus geworden ist.
Du hast Design schon sehr lange beobachtet und warst Teil des Designs oder bist Teil von Designprozessen geworden. Du hast relativ früh, aus meiner Sicht, wir sind ungefähr eine Generation auseinander, du hast dann in den Anfang der 70er hast du dein Studium in Braunschweig begonnen. Industriedesign, ist das richtig? Wie war das damals aus der Sichtweise des Designs? Wie hat die Gesellschaft Design damals gesehen? Wie hast du oder dir Design vorgestellt als junger Mensch, wo du gesagt hast, ich bewerbe mich für ein Studium Industriedesign? Was heißt denn das eigentlich? Was stelle ich mir darunter vor? Wir konnten ja damals nicht einfach googeln oder in irgendwelche Online-Blogs reingucken oder Bewertungen durchchecken. Was kann man damit anfangen? Ja, oder Tutorials, wie bewerbe ich mich für sowas? Sondern man hat ja im Prinzip gehört, manchmal gelesen, da ist was, da wurde man darauf hingewiesen und dann hat man sich da beworben und dann hat man erstmal gesehen, in was für eine Blackbox man eingestiegen ist, wenn ich mal die Kunsthochschule so als Blackbox darstellen darf. Wie war das bei dir? Wie war das damals zu dieser Zeit? Wie war die gesellschaftliche Relevanz von Design und wie hast du das, mit welcher Intention bist du da eingestiegen?
Total spannend. Für mich. Es war ja auch die Zeit der Nach-68er. Und ich fand, also eigentlich wollte ich kein Industriedesign studieren, sondern ich wollte Grafikdesign studieren, weil das kannte ich. Das kannte ich von den Beatles-Covers. Ich kannte es von den Steckplakaten, und fand das eigentlich toll. Ich lernte dann jemanden kennen, der schon studierte in Braunschweig. Und der guckte mich dann irgendwann an und sagte, Grafikdesign, komm, ich zeig's dir mal. Ja. Und dann sah ich, wie man an der Kunsthochschule Reinzeichnung machte, mit einem Rapidographen nannte man das, glaube ich. Und die mussten Linien ziehen. Und der Professor kam und machte visuelle Kontrolle, ob die Linien alle gleich stark waren. Und da wusste ich, okay, ist erledigt für dich. Er macht keinen Sinn, Traum geplatzt. Ja, dann kam ich aber, weil die Kunsthochschule war damals noch so etwas auch räumlich chaotisch, an der Werkstatt vorbei und da schieben die Spanplatten über die Kreissäge. Ja, und dann dachte ich, wenn das auch Design ist, wäre das was für mich. Und das waren die Industriedesigner. Und so bin ich eigentlich zum Industriedesign gekommen. Was die gesellschaftliche Rolle anbelangte, das kann man eigentlich ganz schön ablesen, wenn man sich die Braunpreis für technisches Design. Die wurden damals jährlich oder alle 2 Jahre, glaube ich, ausgeschrieben. Und die waren, die ausgezeichneten Arbeiten, da gab es dann immer ein schönes Plakat dazu, waren eigentlich immer sozial engagiert. Man machte Praxen für Frauenärzte, man machte Zahnarztstühle, man machte Einrichtungen für Gefängniszellen, man machte natürlich auch Autos, klar, oder auch technische Produkte, aber es waren eigentlich insbesondere die damalige Generation an Studenten machte etwas, was sozial relevant war. Es war sehr spannend, damals zu sehen, wie dann der Golf kam. Aber das war nicht das, was uns so in erster Linie interessierte, sondern es war eigentlich eher, dass wir meinten, man könne mit Design tatsächlich die Welt verbessern. Wir mussten alle Viktor Papanek lesen. Also es hat mich vor 2, 3 Jahren total erstaunt, dass der wieder genau. Dass der wieder da seine Renaissance erlebt. Also diese Geschichten lasen wir, fanden sie auch alle sehr spannend, motivierten uns auch dazu. Also natürlich wurden auch bei uns Systemmöbel entworfen, aber eben Systemmöbel, also keine Einzelstücke, ja, sondern man hatte immer beispielsweise diesen Systemgedanken da noch im Hinterkopf. Und insofern war das eine wunderbare Zeit. Man sah das Thema Entwerfen auch damals, zumindest in Braunschweig, auch immer weiter. Ja, also es gab in meinem Curriculum ein Thema, das nannte sich bezugswissenschaftliche Fächer. Ja, tatsächlich, Bezugswissenschaften, was ist ein Bezugswissenschaften? Also, und wir hatten sowas wie Designtheorie, wir hatten sowas wie BWL, wir hatten sowas wie Philosophie, solche Geschichten, die alle total spannend waren, weil sie machten uns dann auch klarer, dass wir eingebunden und vernetzt sind in einer Gesellschaft und in deren Bedürfnissen uns dort einrichten müssen. Und das ist eine sehr viel komplexere Angelegenheit, als das ist, die ja eine Tür weiter im Urschlamm arbeitenden Künstler hatten. Ja. Also Braunschweig war ja insofern ganz schön. Es gab ja die Kunstpädagogen, die gingen demonstrieren, ja. Die Künstler fingen nachts an zu arbeiten in ihren Ateliers, die immer zugänglich waren. Und die Designer arbeiteten immer fleißig. Ja, die waren immer entweder in ihren Büros da im Brüserbau oder wo auch immer und in ihren Werkstätten und waren eigentlich immer sehr daran interessiert, etwas zu machen. Das war insofern ganz schön, weil es ließ dem Einzelnen auch Raum zur Entfaltung und man konnte sich auch ausprobieren. Ja, man konnte sich ausprobieren, weil es war eine relativ offene Geschichte und es war alles andere als verschult. Nun muss man fairerweise auch sagen, Ich weiß nicht, wie lange du studiert hast. Ich weiß aber, dass die Regelzeit 12 Semester waren. Also erst recht an einer Kunsthochschule. Das sind gute 6 Jahre. Heute haben wir 6 Semester, ja, und schicken die mit einem Bachelor raus und dann sollen sie Geld verdienen. Also das hat sich dramatisch geändert. Also wir konnten damals noch Zeit verdrömmeln. Also mein erstes Semester war total verschnarcht, ja. Also mich interessierte auch eher die Mensa oder auch eher die Partys, ja, als mein Vorlesungsplan, muss ich ganz offen gestehen. Im zweiten Semester habe ich dann langsam begriffen, dass ich mal was arbeiten muss. Aber es war eine andere Welt. Es war eine schöne Welt, aber es ist auch keine Welt, die ich wieder zurück haben möchte, weil sie passt eben auch nicht mehr in die Zeit. Das muss man leider einfach auch sagen. Es gab später noch Untersuchungen vom DHT, wie viel Designer braucht die Wirtschaft? Werden zu viel produziert. Ja, im Ernst. Der Deutsche Industrie- und Handelstag hat in Zusammenarbeit mit dem Rat für Formgebung dann mal Befragungen gemacht, wie viel Designer brauchte die Wirtschaft. Und das basierte immer auf dem Verständnis, dass ich brauche ab und an einen Gestalter, einen Produktgestalter, aber eben nur temporär und punktuell. Ja, und natürlich kam raus, dass in Deutschland zu viel Designer produziert werden. Ja, angeblich oder Designerinnen, was völliger Schwachsinn war, weil die Logik, die dahinter stand, eben einfach eine falsche ist. Ja, und es gab spätere Untersuchungen, die irgendwann mal festgestellt haben aus dem Innovationsmanagement, dass die technologischen Entwicklungen sehr viel schneller gehen, als wir es erahnen, sehr viel schneller Einzug gehalten. Und wenn ich jetzt sehe, dass man sich da mühsam noch mit, wie heißt es, ChatGPT, ja, irgendwie denkt, ja, wird das was, wird das nicht? Und ja, aber es berührt uns nicht, oh, da gucken wir erstmal oder sowas. Ich bin ganz sicher, das geht sehr viel flotter und da gucken wir auf einmal und dann fahren wir wieder Reparaturbetrieb. Das hat sich geändert und ich denke, dass wir an der Stelle sehr viel schneller werden müssen, was unsere Reaktionszeiten auf das sind, was sich in der globalen Welt entwickelt. Da sind wir an manchen Stellen, vielleicht ist es auch ein deutsches Thema, wir haben ja nun Dekaden von Wohlstand hinter uns und denken, oh, das ist selbstverständlich, das geht so weiter, ja. Die Industrialisierung wurde in Großbritannien erfunden, ja, und wenn ich mir heute Großbritannien oder England angucke, dann denke ich, ach du, guck lieber weg, ja, guck gar nicht hin. Ja. Also das ist vergänglich, ja, und über diese Vergänglichkeit sollten wir uns mal wieder im Klaren werden und eigentlich wieder anfangen, das zu verstehen, dass jeder Tag neu erarbeitet werden muss.
Bei mir dauerte das Studium tatsächlich offiziell 10 Semester. Das waren die Regelstudienzeit des
Genau.
Diploms Grafikdesign. Als ich fertig war, nach 12 Semestern, ein Semester Auslandssemester Aufenthalt und dann dadurch, dass die gesamte Kunsthochschule immer so einen jährlichen Turnus hatte, also Kurse nur einmal im Jahr stattfanden, musste ich dann auch mal ein Semester mehr oder weniger pausieren mit Jobs und Arbeit. Oder auch freien Arbeiten, die halt eben nicht relevant waren, die man nicht zählen konnte. Aber ich muss sagen, im heutigen Rückblick war das auf jeden Fall eine gute Zeit von der Länge, auch tatsächlich als Mensch zu reifen und auch ein paar Niederschläge einstecken zu müssen während des Studiums und eben nicht dann gleich nach 6 Semestern im ersten Job. Wie das vielleicht heute durchaus häufiger mal stattfindet. Was mir dabei allerdings so ein bisschen durch den Kopf ging, vorhin sagtest du, wie viel Designer braucht die Wirtschaft? In dem Fall, man könnte es sogar übertreiben, die Welt. Das erinnert mich so ein bisschen an die Frage an, ich glaube, den IBM-CEO, wie viele Computer braucht die Welt? Und er sagte 5. Und das erinnert mich daran und eigentlich kann man jetzt wiederum übertreiben und sagen, naja, eigentlich sind wir doch alle Designer. Also frei nach Beuys, jeder ist ein Künstler, ein kreativer Mensch. Dann können wir doch alle eigentlich designen. Und dann wäre es doch ein tolles Mittel, überall Design Thinking Workshops an Unternehmen zu verkaufen, als Berater, als Beratungsunternehmen und zu sagen, wir machen alle zu Designern, möglichst agil, weil bis die Designer, die jetzt gebraucht werden, am Markt sind, wir haben ja Fachkräftemangel auch im Design, dann sagt man, ah, dann machen wir halt die Ingenieure und die Techniker und die Managerinnen zu Designern. Ist das denn ein Weg oder ist das eigentlich schon wieder, war das eine Eintagsfliege, Design Thinking? Ist das eine Methode, um tatsächlich so zu arbeiten oder was hältst du generell davon? Du hast ja auch in den Lehren die verschiedenen Studienangebote gesehen und auch die Längen, Diplomstudiengänge, Bachelor-Master-System, Umstellung, Bologna-Prozess als Stichwort. Und jetzt steht oder stand zumindest in den letzten Jahren überall Design Thinking drauf. Jetzt ist es agil, Scrum, Design Sprint. Ist das die Zukunft? Ist das die Lösung?
Nö, ganz sicher nicht. Aber es wird Teil des Berufslebens von Juristen, von Sportwissenschaftlern, also um mal was Abstruses zu nehmen, auch sein, dass man so auch die eigene Kreativität dann nachher ein bisschen entfachen kann. Aber es ist natürlich nur ein bisschen Mittel zum Zweck. Ja, du hast mit einem Design Thinking Workshop auch noch nicht so sehr viel erreicht. Ich finde es wunderbar, dass es das gibt. Ich finde es auch ganz toll. Ich muss auch gestehen, es fällt immer ein bisschen hinten runter, dass es eigentlich ja von den IDEO-Leuten stammt und aus dem Produktdesign, aus dem Industriedesign kommt. Ja, ich finde es an manchen Stellen ein bisschen merkwürdig, wie damals die eigentliche Designszene darauf reagiert hat, eigentlich eher abwehrend, ja, und eigentlich das so als amerikanisches Wissenschaftsmarketing oder wie abtat, also nicht antizipierte und darauf reagierte. Es wird Teil bleiben und es wird auch selbstverständlich weiterhin funktionieren. Was sein muss, ist, dass sich die Designer oder das Thema, dass sich die Designhochschulen eigentlich mal dazu durchringen müssten, um zu überlegen, was ist denn die Kernkompetenz von Designern? Was ist das? Ja, ist es das Entwerfen oder meine These ist, es ist nicht das Entwerfen, sondern es ist die Kreativität und ist es so ein Thema wie Complex Problem Solving. Ja, aber vielleicht gibt es auch andere Antworten. Also das ist nicht so, dass ich denke, ja, ich weiß genau, was da läuft. Nein, vielleicht brauchen wir auch eine Trennung im Design zwischen dem Thema Scientific Design und Artistic Design, dass der künstlerische, entwerferische Teil auch sehr viel stärker betont wird, weil wenn du dir ernsthaft technische Produkte, Apple ist ja immer so ein wunderbares Beispiel, ja, nimm sie dir und guck sie dir mal im Detail an, ja, wie mit Radien umgegangen wird, wie mit Flächen, wie mit konkaven, konvexen Flächen umgegangen wird, das pinkelst du nicht in den Schnee, ja, sondern da muss man sich darüber im Klaren sein, dass man dafür Leute braucht, die eine ganze Zeit lang das ausprobieren. Wenn du das Automobildesign dir anguckst, es ist in der Zwischenzeit so runtergewichst, um ehrlich zu sein. Ja, du erkennst keine Linien mehr, keine durchgängigen Konzepte. Das ist eine einzige Bricolage an Gestaltungselementen, die da zusammengeschustert werden. Dann gibt es irgendwelche Marketingleute, die dann sagen, ja, wir müssen jetzt die SUVs auch in die Kompaktklasse. Ja, und dann, dann siehst du Autos, die keine Originalität mehr haben. Obwohl viele Designer ja dort arbeiten. Aber ich denke, dass man unterschätzt, wie hoch der Anteil tatsächlich am künstlerischen Entwerfen in der Zwischenzeit ist, ja, um das auseinanderzufummeln. In deinem Podcast mit der Kollegin Schnitzler sagte die, ja, sie hat mit 21 gefragt, und wie geht ihr mit dem Durchschuss bei HTML um? Ja, ich denke, dass wir uns ernsthaft mit diesen Feinheiten wirklich intensiv auseinandersetzen müssen und das auch an vielen Stellen, beispielsweise über so ein Thema wie Eye-Tracking oder was auch immer, auch wissenschaftlich erforschen müssen. Wir müssen uns mehr mit dem Thema Entwerfen auseinandersetzen. Das kannst du, wenn du dich trennst von vielem, an Lehrinhalten und packst sie in ein anderes Fach wie so ein Thema Wissenschaft. Design als Wissenschaft, dazu gehört Design Management, dazu gehört, was weiß ich, so ein Thema wie Schutzrechte. Ja, welcher Designer wird denn ernsthaft an Schutzrechten an den Hochschulen ausgebildet? Da gibt es irgendeinen popligen Lehrauftrag und der macht da mal so ein bisschen Gebrauchsmuster und ein bisschen Hü und Hott, ja. Das ist doch heute viel komplexer, bis hin zum Thema Medienrecht und, ja. Dass da Schwerpunkte dann entwickelt werden, die dann auch zu einer anderen Bedeutung dann nachher kommen, sodass Design dann auch eine ganz andere Wahrnehmung dann nachher kriegt. Aber solange, wie man damit zufrieden ist, dass man verbeamtet ist und seinen Job an den Hochschulen hat, dann ist das natürlich leider nicht sonderlich ergiebig an der Stelle.
Du hast eben gerade auf unsere letzte Folge mit Professor Julia Schnitzer hingewiesen. Mhm. Daraufhin hat Professor Iku Wand, ebenfalls Professor an der HBK in Braunschweig im Bereich Kommunikationsdesign, mir direkt zurückgemeldet. Die Julia hatte im Interview gesagt, sie ist eine Grenzgängerin und es braucht, um kurz das abzukürzen, es braucht einfach mehr Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die jeweils der anderen Seite erklären, wie die andere Seite aussieht. Er hat dazu ergänzt, er hat das seit 20 Jahren versucht, an der HBK zu erklären und ist nicht der Hoffnung, dass er es noch bis zu seinem Ende an der HBK hinbekommt. Hast du das an deinen Hochschulen, an deinen Universitäten geschafft? Vielleicht punktuell? Gab es da mal Erfolgsmomente, wo auch ein Verständnis da war von Seiten des Kollegiums, aber vielleicht auch von den Studierenden, dass sie gemerkt haben, ja, wir müssen über den Tellerrand gucken, wir müssen diese Design-Disziplinen miteinander verzahnen oder auch verwissenschaftlichen, in dem Sinne wissenschaftlicher auf den Entwurfsprozess gucken.
Willst du eine ehrliche Antwort haben?
Ja, bitte, unbedingt.
Nein, also ich kann da nicht sagen, dass ich da ernsthaft was bewirkt habe. Ich würde das auch ganz einfach erklären. Nimm das Thema, du hattest es angesprochen, Design Thinking. Design Thinking funktioniert, wenn es interdisziplinär angelegt ist. Ja, wenn du an einem Designfachbereich Design Thinking machst, machst du das mit Designstudenten. Ja, damit ist die Basis, dass das auch tatsächlich interdisziplinär gemacht wird, schon mal gescheitert. Ja, das heißt, eigentlich müsstest du einen Design Thinking Workshop oder Kurs oder Semester, Seminarveranstaltung, was auch immer, mit den Kaufleuten der Hochschule machen, mit den Technikern, ja, mit den Ingenieuren. So, und jetzt versuch mal, ja, eine solche Geschichte an einer Hochschule hinzukriegen. Da holst du dir nicht blaue Augen, ja, sondern da bist du stürzt du irgendwann in eine tiefe Depression, ja, vergisst es einfach, ja. Das heißt, wir sind nach wie vor in Schubladen. Ich habe mich auf eine Professur beworben bei Designern irgendwann mal. Und da sagte dann der Vorsitzende der Berufungskommission zu mir, ja, Herr Kern, ja, wissen Sie, ich kriege gar kein richtiges Bild von Ihnen. Ich weiß nicht, in welche Schublade ich Sie stecken soll. Und dann habe ich gesagt, ich möchte in keine Schublade gesteckt werden. Ja. Und wenn das notwendig ist, dann haben wir hier ein Problem. Ja, der kriegte natürlich sofort einen hohen Kopf, weil er merkte, welchen Fauxpas er sich da gegönnt hat. Weil natürlich reden wir Designer immer davon, dass wir keine Schubladendenker sind. Ja. Ja, natürlich denken wir genauso in Schubladen wie alle anderen auch. Ja. Und allein, wenn im Jahr 2023, ja, du oder Iku Wand den Begriff oder auch die Kollegen den Begriff des Grenzgangs überhaupt noch, des Grenzgängers überhaupt noch anwenden müssen, um klarzumachen, zeigt das einfach, dass wir im Kopf noch lange nicht begriffen haben, dass wir es gibt keine Grenzen mehr, ja, sondern die Grenzen verwischen sich immer mehr. Was ist ein Maschinenbauer? Was ist ein Jurist? Ja, deswegen die Fragen, wo sind die Kernkompetenzen eigentlich noch des jeweiligen Berufes, sind sehr spannende. Weil du kannst das auch anders sehen. Du gehst einfach mal bei LinkedIn rein, ja, und suchst dir Designer raus. Egal, ja, die irgendwann mal Design studiert haben. Ich habe das gemacht, ja. Und ich fand das hochspannend. Und ich gucke mir dann an, was die eigentlich so in ihrem Beruf jetzt aktuell machen. Und der überwiegende Teil macht, wenn ich den Beschreibungen Glauben schenken darf, nicht das, was sie im Studium gelernt haben. Ja, das heißt, wir sind eigentlich nicht bereit, uns damit auseinanderzusetzen, dass du heute in Deutschland 40 Jahre arbeiten musst, ja, ob selbstständig oder angestellt, ganz egal, um irgendwann in einen Rentenanspruch zu kommen. In diesen 40 Jahren machst du im Mittel irgendwas zwischen 4 und 8 unterschiedliche Karrieren. Ja, das heißt, das Thema der Berufsbefähigung, und das ist ja das Thema eines Studiums, ja, ist ein Stichwort, das sich im Grunde auf den Rest deines Lebens, nämlich auf 40 Jahre danach her bezieht. Also was machst du, wenn du studierst, wenn du 45 bist? Was machst du, wenn du 55 bist? Was machst du natürlich auch, wenn du 25 bist und die Hochschule verlässt? Na klar, ja. Aber es ist eine Auseinandersetzung eines Stichwortes Berufsbefähigung, das sich auf einen Zeitraum von mindestens 40 Jahren bezieht. Und das ist eigentlich sehr spannend. Sehr spannend ist auch, ich habe in den fast 20 Jahren als Hochschullehrer es fast immer mit mehr weiblichen Studierenden als männlichen Studierenden zu tun gehabt. Ja. Was passiert eigentlich an der Stelle, wenn dann hinterher, im Augenblick unterhalten sich gerade zwei Männer, ja, ich und du, ja, was passiert, wenn die aus dem Beruf irgendwie dann doch nicht, und ich habe sehr taffe Frauen kennengelernt, oh, wirklich richtig gute, wie reagiere ich dann eigentlich auf solche Unterschiede? Das hat mit Gendern, ob ich das Sternchen setze oder nicht, das interessiert mich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ja, aber was passiert eigentlich an diesen Stellen? Und das ist eine Diskussion, die ich total überfällig finde. Und das ist sehr schade, dass wir eigentlich in so kleinen Blasen leben. Ja, die kleine Blase heißt dann irgendwie Braunschweig, Potsdam oder sonst irgendwas. Aber sie heißt nicht, was machen wir denn in Deutschland mit dem Thema des Designs als Wissenschaft. Wenn Design keine Wissenschaft ist, dann hat es an der Hochschule nichts verloren. Dann sollen sie in die Berufsschule gehen. Ja, wenn es doch eine Wissenschaft ist und wir doch an der Hochschule bleiben müssen, dann müssen wir uns auch mal ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Praxis ist nicht das, was ich in meinen Berufsjahren erlebt habe, wie ich Hochschullehrer geworden bin, sondern Praxis ist das, was in den Jahren passieren wird, unter Umständen auch nach meinem Ausscheiden, aber in den Jahren der Studierenden, wenn sie die Hochschule verlassen haben. Ja? Und wie entwickelt sich dann Berufsbefähigung im Kontext von Praxis? Ja? Also jeder, der sagt, ich bilde praxisgerecht aus, bildet eigentlich nur für den Moment, in dem er es sagt, aus. Ja, weil er kann nicht wissen, was ist in 5 oder in 10 Jahren. Und das ist eigentlich schade, weil dieses Antizipieren von Zukunft ist eigentlich nach meinem Verständnis eine Kernkompetenz von Design. Ja, das heißt, wir sollten auch unsere eigene Zukunft antizipieren und sollten auch zu Gestaltern unserer eigenen Zukunft werden. Und das ist etwas, was wir schriftlich vernachlässigen.
Ein sehr schöner Satz, den lasse ich jetzt mal so stehen. Wir kommen mal zu einem etwas ähnlichen Thema. Ein Gestalter neuerer Art, Mike Montero, hat dieses Buch geschrieben, Ruined by Design, also ruiniert durch Design, und mit dem Untertitel, wie Designer die Welt zerstört haben und wie wir das wieder reparieren können. Und ein sehr interessantes Buch, weil er sich dabei auch auf Viktor Papanek 1971 beruft und das Buch auch genauso aufbaut. Also sogar das Layout ist identisch, auch die, ich sag mal, die Intonation, also die Klarheit, die Deutlichkeit, in der er, die Radikalität, mit der er spricht. Und er spricht auch über die Verantwortung von Designern, dass er sagt, also was ist denn aus seiner Sicht überhaupt kaputt in der Welt und was muss repariert werden, dringend. Er selber ist UX-Designer und hat aus dieser Sicht auch mehrere Bücher geschrieben, unter anderem dies, was am weitesten jetzt, glaube ich, bekannt ist. Leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Ich verstehe gar nicht, warum, weil das müsste eigentlich in Deutschland erst recht bekannt sein, vor allem von allen gelesen werden. Aber er schreibt auch über Verantwortung und er schreibt auch darüber, was halt designt wird, aus welchen Gründen. Er geht dabei sehr stark auf zum Beispiel Plattformen ein, wie Facebook, wie Twitter und anderen, die letztendlich von einer Clique weißer, junger Männer entwickelt wurden und die Gesetzmäßigkeiten folgen, die eigentlich nicht dem Vorteil der Nutzerinnen und Nutzer, also den Usern, dienen, sondern hauptsächlich den wirtschaftlichen Interessen derer, die es entwickelt haben. Um ein Zitat rauszunehmen, der Facebook-CEO Mark Zuckerberg war zur Anhörung geladen und er wurde gefragt von der Vorsitzenden, ob er denn sein Geschäftsmodell ändern würde zugunsten der Privatsphäre der Konsumentinnen und Konsumenten. Und er hat geantwortet, ich verstehe Ihre Frage nicht. Das bedeutet natürlich juristisch, dass er nicht darauf eingehen wollte, aber auf der anderen Seite bedeutet es auch, Privatsphäre ist für ihn gar kein Thema. Das heißt, ohne, wenn es Privatsphäre gäbe, gäbe es Facebook nicht, um es mal so klar zu sagen. Das bedeutet aber auch, dass dem Kunden suggeriert wird, dass er ausgenutzt wird, dass er einfach in so eine Blase gesteckt wird und zugunsten der Usability, so drückt es Mike Montero aus, dass er zugunsten der Usability versorgt wird mit allem, was er so braucht, angeblich, aber auch damit extrem eingeschränkt wird. Ist das nicht etwas, worüber wir stark diskutieren sollten, dass wir auch als Gestalterin, als Gestalter eine Verantwortung haben, zu sagen, wir machen Dinge nicht, auch wenn es nett ist, einen kleinen Usability-Job bei Facebook zu haben, zum Beispiel, um zu sagen, ich kann etwas leicht verbessern, aber das Gesamtkonstrukt, das System oder der Gesamtservice, um auf den Begriff mal hinauszukommen, ist letztendlich falsch angelegt. Ist das auch etwas, worüber wir in der Designwissenschaft dann nachdenken sollten, an Hochschulen, an Universitäten, an Berufsakademien?
Also selbstverständlich sollten wir uns schon während des Studiums darüber im Klaren werden, dass es so einen Begriff wie Verantwortung gibt. Es ist ja nicht so, also es gibt den Begriff der Persönlichkeitsentwicklung, ja, weil Hochschulen sollen ja eigentlich auch Studenten, Studierende dazu entwickeln, dass sie zu einer Persönlichkeit reifen können. Das heißt also, auch an der Stelle spielen solche Begriffe wie Moral oder Ethik eine große Rolle. Es gibt den Begriff der Third Mission, das heißt also, wie setzen sich Hochschulen mit Unternehmen auseinander, wie entwickeln sie Wirtschaft, Start-ups, ja. Es gibt so wahnsinnig vieles, was damit zu tun hat, dass wir Verantwortung für die Welt übernehmen. Was ich gerne mache, um immer mich selbst nochmal dazu testen, ist, wenn ich in einer Großstadt bin, in der es einen Primarkt gibt, stelle ich mich hin und gucke, wie die Leute rauskommen. Ja, und die Papiertaschen, es ist Papier, ökologisch einwandfrei, aber voll mit Müll, ja. Und zwar für ganz kleines Geld. Und da fängt an etwas, also da merkt man, wie krank eine Gesellschaft ist, und zwar eine globale Gesellschaft, die offenbar keine Probleme mehr hat. Ja, weil was ist Bedarf, was ist Bedürfnis und wie haben wir darauf überhaupt zu reagieren? Ja, und ich denke, dass an vielen Stellen wir den Kontakt genau zu dieser Dimension von Zukunft verloren haben. Ja, ob das Papanek war oder Ideologie und Utopie des Designs, es gab ja seinerzeit viele dieser Ansätze. Es gibt heute noch einen Donald Norman, ja, der da sehr kritisch mit umgeht. Das ist irgendwie leider so ins Hintertreffen geraten, weil wir meinen, wir müssen jetzt in diesen 6 Semestern irgendwie alles reinpacken, was zu irgendeiner Form von Inhalten führt. Und in Wahrheit geht es eigentlich nur um die interne Macht von Professoren, die ihre Module, ihre Lehrfächer da dann unbedingt vertreten wissen. Wir sind nicht imstande, uns selbst einfach mal zurückzunehmen und zu sagen, okay, wo an welchen Stellen müssen wir da richtig ernsthaft nachjustieren und wo müssen wir auch über unsere Kernkompetenz hinaus wissen, was wir da eigentlich mit welchen Konsequenzen für die Gesellschaft da treiben. Und ich finde das so traurig eigentlich, dass wir uns ergötzen, wenn wir Viktor Papanek feiern, was ja stattgefunden hat, und finden das irgendwie ganz toll. Ich finde es furchtbar traurig, wenn wir heute noch bei allem Respekt vor Dieter Rams, ja, aber seine Designkriterien nehmen und feiern, Ja, und irgendwie sagen, ja, gutes Design ist möglichst wenig Design. Ja, ich bin in der Zwischenzeit total gegenteiliger Meinung, gutes Design ist möglichst viel Design. Ja, nur welches Verständnis von Design? Ja, und wenn du das Buch zitierst von gerade, dann merkt man, dass es in der Zwischenzeit auch ein das Verständnis eines sehr zerstörerischen Designs gibt. Ja, wo das Design verantwortlich für etwas gemacht wird, was es vielleicht gar nicht intendiert hat, aber wo es durch Zwänge von Marktwirtschaft, von technologischer Entwicklung mit hineingezogen ist, sich hat auch aufgeilen lassen, ja, von einem Zuckerberg oder was auch immer, Bezos, wie sie heißen, oder Elon Musk, die an der Stelle eigentlich eine kapitalistische, neoliberalistische, ich weiß gar nicht, Verständnis von Design haben, was nichts mehr damit zu tun hat, was eigentlich in dieser Welt notwendig ist. Ich habe nichts gegen Geld verdient. Ich denke aber, dass wirklich eine Auseinandersetzung fehlt. Wie geht es denn weiter mit dieser Welt? Ja, und mich hat es schockiert eigentlich im Nachhinein, dass jetzt so seit einiger Zeit so ein Thema wie Circular Design eine Rolle spielt. Ja, das Buch von Braungart ist über 20 Jahre alt. Ja, und ich weiß, dass ich das damals in Hochschulen, ich habe es damals im Zug gelesen, Lehrauftrag nach Kiel, und war irritiert, dass es eigentlich an den Hochschulen überhaupt keine Rolle spielte. Ja, dass man so ein Thema dann nachher ernsthaft sieht. Wir haben, das ist so mein Nachteil, dass ich so ein alter Sack bin. Ja, der Verband Deutscher Industriedesigner hat Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre übrigens von einer Studentin, die in Braunschweig früher mal studiert hat, so ein Thema wie Ökodesign gebracht, Ökologie und Design. Ja, Evelyn Möller hieß sie damals, und sie wurde total sträflich behandelt. Ja, es schmückte, man hat ihr dann irgendwie gesagt, kannst eine Arbeitsgruppe machen, das machte die auch. Aber es kriegte keine Kraft, weil man sah das irgendwie unter Kollegen, hieß so die Ökotante. Ja, wir haben diese Sensorik verloren, uns mit Zukunft auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was Ulm im Nachgang zum Tausendjährigen Reich noch hatte. Das ist etwas, was das Bauhaus im Vorgriff auf das, was an Gesellschaft kam, noch hatte. Wir haben das leider verloren, weil wir uns in unserem Wohlstand so wunderbar eingerichtet haben und denken, dass die Welt so, wie sie ist, wunderbar ist. Ja, und kennen eigentlich auch keine Probleme mehr. Ja, also wenn du kein Problem hast, kannst du keine Aufgabenstellung definieren. Wenn du keine Aufgabenstellung definieren, wirst du am Ende keine Innovationen haben. Was sind Innovationen? Wir versuchen jetzt mit einer Agentur wie Sprung Innovation, Sprint, ja, dieses Thema wieder auf die Bahn zu bringen. Wir schreiben das Jahr 2023. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte nach einem Silicon Valley. Ja, was ist in Deutschland los, dass wir so verschnarcht sind? Ist das eine ganze Nation von 84 oder 83 Millionen Schnarchzapfen? Das kann eigentlich, also ich will es nicht glauben, ja, weil es ist nur so irgendwie, dass ich manchmal glaube, wir verpassen den Zug, der irgendwie fährt, und stehen immer noch auf dem Bahnhof rum und erfreuen uns mit unserem Kaffee, den wir da gerade von McDonald's gekauft haben, und diskutieren noch über irgendwelche Themen, die eigentlich schon längst ad acta gelegt sind.
Semantik der Bahn passt dann eigentlich sehr gut zum gesamtgesellschaftlichen Zustand. Interessanterweise machen wir uns ja nicht jetzt allein hier zu zweit solche Gedanken, sondern ich glaube, mindestens die Hälfte aller kreativen Köpfe im Land. Warum, woran hängt es? Am Beispiel der Digitalisierung lässt es sich sicherlich festmachen, was muss man heute immer noch faxen, was muss man in Briefumschläge stecken, damit es dann bei Behörden verarbeitet wird, in welchen Zeiträumen. Zum Beispiel, es gibt ja dieses Konzept Go Digital, ein Förderprogramm zur Digitalisierung, was Agenturen, Dienstleister generell in Anspruch nehmen können, sehr hoch dotiert, auch finanziell gut ausgestattet. Da sitzen in Berlin zwei Personen, die alle Anträge bearbeiten und die Bearbeitungszeit ist ein halbes Jahr. Das heißt, ob man überhaupt Geld kriegt, weiß man nicht. Und wenn man das kriegt, ist das Thema, die Technologie eigentlich schon wieder veraltet. Genau. Irgendwie fragt man sich wirklich tatsächlich, woran kneift es, woran liegt es? Ich habe vor kurzem ein Interview mit Sascha Lobo darüber oder zu diesem Thema unter anderem gehört. Der sagte, der wurde auch fast dieselbe Frage gestellt, wie du es eben gerade formuliert hast. Und er meinte, dass es in diesem Zwiespalt zwischen Innovation und Disruption liegt. Mhm. Also Disruption als Begriff von Umwerfungen, Verwerfungen, etwas komplett Neues machen, alte Dinge komplett sein lassen, auslaufen lassen. Also Beispiel, ja, eine CD brauchen wir bald nicht mehr. Niemand braucht eigentlich noch CDs, es sei denn, man hat noch ein Laufwerk und da sind noch wichtige Daten drauf. Aber wer kauft sich noch CDs, wenn man doch eigentlich alles streamen kann oder digital einfach in der Cloud hat? Und er meinte, dass halt deutsche Unternehmen, besonders mittelständische Unternehmen, besonders gut sind, kleinste Mikroinnovationen zu pflegen. Ich persönlich habe es als Gestalter selbst erlebt bei einem großen Automobilhersteller, der mit dem blauen Logo, und die haben vorwiegend immer wieder darauf geachtet, einen Entwurf zu überarbeiten in endlosen Variationen. Da wurde aus einem kleinen Piktogramm mussten 23 Varianten gebildet werden, damit das Management eine Entscheidungsgrundlage hat. Es ging aber gar nicht darum, ist überhaupt ein Navigationspfeil wichtig, sondern wie muss der jetzt aussehen und damit der möglichst hochwertig ist und im gesamten Markenerscheinung hineinpasst. Und diese kleinen Mikroinnovationen, ist es das tatsächlich, das uns so blockiert, wo wir dann einfach nicht größere Sprünge machen? Du sagtest eben gerade Sprunginnovation als Begriff. Die Agentur, die da hinter diesem Namen steckt, soll ja da auch größere Räder drehen, eigentlich ist dazu beauftragt. Ist es so, dass wir uns eigentlich nicht mit Disruption wirklich auseinandersetzen und da auch Innovation bzw. auch finanzielle Mittel hineinstecken wollen? Weil wir ja vielleicht dann Angst haben, dass andere mittelständische Unternehmen dann vielleicht ihr Geschäftsmodell deutlich ändern müssen oder sogar eingehen?
Das Thema ist, solange wie du wie eine Automobilindustrie, dein Beispiel aufgreifend, Geld verdient mit ihrem alten Geschäftsmodell, solange ist das ein Sakrileg, das anzutasten. Was uns abhanden gekommen ist, was man eine Zeit lang versucht hat zu pflegen mit diesen Satelliten von Start-ups, die man aufgekauft hat, das eigentliche klassische Geschäftsmodell des Unternehmens gegenchecken sollen, inwieweit das noch zukunftsfähig ist. Ich war selbst mal Geschäftsführer einer solchen Geschichte und bin dran gescheitert, ja, weil das Lippenbekenntnis war da, alle fanden das auch ganz toll.
Was war das konkret?
Es ging darum, inwieweit Industriearchitektur im klassischen Sinne noch zukunftsfähig ist und wie weit wir andere Architekturen brauchen, die auch so dieses Thema von Gewerbegebiet, von Wohnen und das nachher trennt, beziehungsweise das wieder neu sieht, ja, bis hin zu dem Thema Logistik, ja, weil LKWs anfahren oder zu. Also es war relativ komplex. Es hörte sich auch alles sehr plausibel und auch alles sehr logisch und alles wunderbar. Ja. Gescheitert bin ich an den Heroen des Unternehmens, die ihr altes Geschäftsmodell behalten wollten und nicht in Frage gestellt werden wollten. Ja. Die mich am langen Arm haben auch, ich darf das so sagen, haben verhungern lassen. Ich habe es dann frühzeitig kapiert und bin auf was anderes umgeswitcht, aber bin dann auch irgendwann aus dem Unternehmen ausgeschieden, wie ich merkte, mehr ist nicht zu erreichen. Wir haben dieses Thema, was ja aus dem Amerikanischen kommt, der disruptiven Innovation. Wir probieren nebenbei mal was aus, ja, und gucken, was sich wie entwirkt und fangen dann an, das Geschäftsmodell zu aktualisieren, nicht wirklich ernst genommen. Wir haben es als Methode gemacht, aber haben es als strukturelle als strukturellen Eingriff in unser System nicht wirklich haben wollen. Ja, wir machen das so wie Frauenquote. Ja, dann sagst du, ja, wir brauchen da auch eine Frau und wird eine eingestellt. Ja, und dann, aber das ist nicht im Geiste der Entscheider drin. Und dieses Thema, wir probieren etwas aus und gucken, welchen Einfluss das hat und justieren dann unsere alten Geschäftsmodelle. Das ist etwas, was mit inneren Widerständen zu kämpfen hat und die gilt es eigentlich auszuräumen. Und da sind Unternehmen in ihrer Struktur insgesamt sehr, sehr statisch geworden. Ja, und es muss ja seinen Grund haben, dass es so einen Begriff wie Komfortzone gegeben hat und der so eine Prominenz auch hat. Also das ist ja nicht nur eine Medienerfindung, sondern das heißt also, da steckt etwas, womit man anfangen muss aufzuräumen, dass man aufräumen muss mit diesen Komfortzonen. Ich bin immer sehr zwiegespalten, weil natürlich möchte ich auf der einen Seite auch, dass Menschen einen Sinn in ihrem Unternehmen haben und das auch entdecken. Auf der anderen Seite, wenn du dich so einrichtest mit deiner Wolldecke und mit deinen Puschen und mit ich weiß nicht was, ja, und auch noch deinen Hund mitbringst zur Arbeit und irgendwie das als Verlängerung des Wohnens oder als betreutes Wohnen danach siehst, dann ist was umgekippt, ja. Dann ist der eigentliche Sinn nicht mehr da. Das ist so, dass ich an der Stelle selber total zerrissen bin und denke, auf der einen Seite bräuchte man mehr Eigenverantwortung, gleichzeitig aber auch, weil es Menschen gibt, die teilweise damit auch überfordert sind, ja. So, die alte Weisheit, der Fisch stinkt zuerst am Kopf, ja. Dass man eigentlich dahin geht und guckt, wie funktioniert eine Unternehmensspitze, ob man dann tatsächlich auch was hinkriegt. Und ich denke, es muss, da wir eine sehr hierarchisch denkende, aus dem Etatismus noch stammende Mentalität haben, es muss von oben nach unten durchdringen. Und dieses von unten nach oben finde ich ganz wunderbar. Und ich finde, wir sollen das auch verfolgen, klar. Aber es geht nur im Gegenstromverfahren. Wenn es von unten nach oben und von oben nach unten dann tatsächlich geht, haben wir eine Chance, Geschäftsmodelle auch wieder zu innovieren und das auch strukturell wieder hinzukriegen.
Super, das ist ein sehr guter Zwischenpunkt und ich denke, wir machen einen kleinen Themenwechsel. Spielst du gerne?
Mit der Enkelin liebend gerne, alles rauf und runter, ja, selber nein.
Okay, gut. Wir machen ein Spiel, wir machen das AB-Spiel. Mhm. Ich gebe dir Wortpaare und du darfst dich für ein Wortpaar entscheiden. Wenn ich sage Hund oder Katze, dann sagst du?
Hund.
Genau, und so beginnt's und ich habe für dich einige notiert. Es sind knapp 85.
Gut.
Wir fangen an. Hell oder dunkel?
Hell.
Aufstehen oder liegen bleiben?
Aufstehen.
Wecker oder Smartphone?
Smartphone.
Vogelgezwitscher oder Radio?
Vogelgezwitscher.
Eule oder Lerche?
Eule.
Radio oder Playlist?
Playlist.
Musik oder Podcast?
Musik.
Lieblingssongs oder Playlist des Tages?
Lieblingssongs.
Spotify oder Apple Music?
Apple Music.
Laut oder leise?
Laut.
Ruhig oder lebendig?
Lebendig.
Ruhig oder unruhig?
Unruhig.
Rente oder Ruhestand?
Rente ja, Ruhestand nein.
Zeitung oder News-App?
Beides.
Espresso oder Filterkaffee?
Beides.
Tee oder Kaffee?
Beides.
Tee oder Wasser?
Tee.
Still oder mit Kohlensäure?
Mit Kohlensäure.
Medium oder laut?
Laut.
Kopfhörer oder Boxen?
Kopfhörer.
In-Ear oder On-Ear?
Ich komme mit den On-Ears besser, das liegt aber in meinen Ohren.
Pop oder Rock?
Rock.
Rock oder Metal?
Beides. Je nach Stimmung.
Rock oder Rap?
Rock.
Rap oder Hip-Hop?
Dann lieber Rap.
Hip-Hop oder R&B?
Dann lieber R&B.
Techno oder Hip-Hop?
Hängt von der Stimmung ab, manchmal auch eher Techno.
Analog oder digital?
Immer beides.
Bleistift oder Füller?
Eher Füller.
Lami oder Pelikan?
No. Als Kind Pelikan, später Lami.
Bleistift oder Apple Pen?
Dann lieber Apple Pen.
Papier oder Touchscreen?
Touchscreen.
Notizbuch oder Whiteboard?
Whiteboard.
Zeichnen oder radieren?
Lieber zeichnen.
Skizze oder Stegreif?
Lieber Skizze.
Rapid Prototyping oder Paper Prototyping?
Rapid Prototyping.
Idee oder Prozess?
Prozess.
Eingebung oder Kreativität?
Kreativität.
Prozess oder Fortschritt?
Immer Fortschritt.
Fortschritt oder Zukunft?
Immer Zukunft.
Zukunftsforschung oder Zukunftsprognose?
Immer Zukunftsforschung.
Utopie oder Dystopie?
Immer Utopie.
Revolution oder Transformation?
Transformation.
Evolution oder Revolution?
Evolution.
Digitalisierung oder Deindustrialisierung?
Digitalisierung.
Disruption oder Innovation?
Beides.
Kaizen oder Innovation?
Dann eher Innovation.
Krise oder Chance?
Also immer Chance.
Problem oder Lösung?
Immer Lösung, aber ein Problem vernünftig zu identifizieren und zu lokalisieren, ist eine große Herausforderung in der Zwischenzeit.
Idee oder Entwurf?
Immer Entwurf.
Entwurf oder Planung?
Sowohl als auch, weil der Entwurf braucht eine Planung sowohl im Vorlauf als auch nachher bei der Umsetzung.
Experiment oder Entwurf?
Beides. Also Experiment ist leider, also wenn, würde ich mich jetzt fürs Experiment entscheiden, weil Experiment ist unterbelichtet und unterbewertet.
Organisation oder Planung?
Organisation.
Ordnung oder Unordnung?
Auch Unordnung, wenn ich mich hier umgucke, gibt keine Ordnung.
Chaos oder Durcheinander?
Durcheinander bei Chaos ist mir zu negativ.
Designprozess oder Designmanagement?
Designprozess.
Designzentrum oder kreative Umgebung?
Kreative Umgebung.
Zentrum oder Radius?
Radius.
Rund oder eckig?
Rund.
Outline oder Solid?
Outline.
Icon oder Piktogramm?
Icon.
Designpraxis oder Design Thinking?
Design.
Agiles Design oder Design Thinking?
Wenn agiles Design.
Wissenschaft oder Design?
Wissenschaft. Design ist Wissenschaft und Wissenschaft ist Design.
Industriedesign oder Industrial Design?
Von mir aus Industrial Design.
Produktgestaltung oder Produktdesign?
Produktdesign. Weil die Gestaltung ist nur ein Teil von Design.
Form follows function oder Form follows use?
Letzteres. Weil ich glaube, dass der Begriff der Funktionalität eine neue Definition braucht und das mit dem klassischen Zitat man sich eher ein Korsett anlegt.
Formgebung oder Formfaktor?
Formfaktor.
Darmstadt oder Essen?
Darmstadt.
Wuppertal oder Essen?
Wuppertal.
Trier oder Hildesheim?
Hildesheim.
Braunschweig oder Hildesheim?
Braunschweig.
Hildesheim oder Hanau?
Hildesheim.
Forschung oder Lehre?
Beides kann ich nicht trennen, weil ich finde, Lehre ist wahnsinnig wichtig, aber Lehre darf sich nicht selbst zitieren.
Forschung oder Praxis?
Forschung ohne Praxis, Praxis ohne Forschung ist, wenn du Zukunftsgestaltung machen willst, funktioniert das beides nur im Zusammenspiel.
Schule oder Praxis?
Sowohl als auch kann ich mich nicht entscheiden, weil du brauchst immer eigentlich beides, weil ansonsten kriegst du zwei Blasen, die nichts miteinander zu tun haben.
Frontalunterricht oder Gruppenarbeit?
Beides. Auch beides, weil die Gruppenarbeit ist sehr wichtig, weil man erfährt Design als sozialen Prozess und man arbeitet eigentlich sowieso später im Leben im Team. Und Frontalunterricht halte ich deswegen auch für wichtig, weil die Studierenden müssen auch lernen, zuzuhören und sich zu konzentrieren und dann lernen. Und da sehe ich mich als jemand, der Frontalunterricht macht, auch als Agent Provokateur. Ich provoziere gerne die Studenten, dass sie anschließend nach dem Frontalunterricht rummeckern, rumnölen oder was auch immer, also eine eigene Meinung entwickeln.
Teamwork oder Einzelleistung?
Nö, Teamwork immer.
Gruppenintelligenz oder Schwarmintelligenz?
Gruppenintelligenz, Schwarmintelligenz ist gibt's nicht.
Kühler Kopf oder heißes Herz?
Also wenn ich das auf mich beziehe, heißes Herz.
Herzblut oder Leidenschaft?
Leidenschaft, weil das hat auch was mit Leiden zu tun, weil wenn du deinen Beruf mit Leidenschaft betreibst, leidest du auch immer, lässt sich nicht vermeiden.
Ehrgeiz oder Energie?
Ehrgeiz braucht Energie und Energie, die keinen Ehrgeiz hat, ist sinnlos.
Kernkraft oder Kernkompetenz?
Oh, Kernkompetenz, Kernkraft, nein, ist von gestern, von vorgestern.
Prima, vielen Dank. Ja, du hast immer mal wieder auf die Lehre hingewiesen, was Frontal- und Gruppenarbeit zum Beispiel eingeht, auch die verschiedenen Orte, an denen du warst und unterrichtet hast, gelehrt und geforscht hast, nebenbei auch in der Praxis gearbeitet. Du kennst wirklich alle Welten, wenn ich das jetzt mal so behaupten darf, von dem eigenen Bild des Studierenden an der Uni bis hin zu dem Professor und auch den Arten der Unterrichtung. Jetzt bist du zum März 2020 emeritiert worden. Da fing die Pandemie gerade an. Bist du hinterher letztendlich froh, dass du das nicht mehr erlebt hast in der Universität oder in der Hochschule?
Um ehrlich zu sein, ja. Die Hochschulen haben zwar hinterher behauptet oder auch schon dabei behauptet, dass sie die Digitalisierung sehr schnell hingekriegt haben über Zoom und so weiter. Also Zoom hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich gebettelt habe, wie ich angefangen habe in Südwestfalen, dass wir doch WLAN in den Seminarräumen kriegen und nicht nur LAN. Ja, das klappte dann auch irgendwann. Die Wirtschaft hat Leute mit IT-Kenntnisse mit horrenden Honoraren einkassiert, sodass die Hochschulen, die einfach an den öffentlichen Tarif gebunden sind, ganz wenig und dann auch nicht, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, nicht die erste Sahne an Mitarbeitern da dann hatten, sodass sie weder qualitativ noch quantitativ in der Lage waren, die Digitalisierung ernsthaft voranzutreiben. Ich bin sehr froh, dass ich vorher ausgestiegen bin, denn ich denke, dass auch ein Teil meines Erfolges als Lehrender auch durch die Präsenz funktioniert hat. Wenn du in deiner Berufspraxis mit den Leuten über den Monitor konferieren musst, ist das was anderes. Wie wenn du körperlich präsent bist, auch über deine Körpersprache, auch über deine Bewegung, ja, auch über das Anfassen von Leuten, auch über das Angucken. Man hat eine ganz andere Wirkung. Und das hast du bei Studierenden erst recht. Und da ist dieses Thema, ich habe es Gott sei Dank nicht miterlebt. Ich habe nur miterlebt, wie meine Enkelin an der Schule dann ihren Fernunterricht dann hatte über das iPad oder sowas. Ja, ich halte es für eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Und ich denke, man lügt sich was in die Tasche, wenn man sagt, dass das mindestens dieselbe Qualität hat wie der Live-Unterricht. Ich habe nichts dagegen, dass man Lehrinhalte ins Netz stellt und sagt, lest euch das durch, schaut euch das an und wir reden nachher drüber, dass man sich das Vermitteln von praktischem Wissen ein bisschen erspart hin zum prozeduralen Wissen. Es gibt unglaublich viele gute Dokumentationen, es gibt Dokumentationen über Design auf Arte beispielsweise. Ich kenne viele Kollegen, die nicht annähernd eine so gute Vorlesung machen, ja, weil sie nicht die Zeit haben, nicht die Kapazität haben. Und wenn man das vernünftig neu aufbaut und sagt, pass auf, das könnt ihr auch machen, wenn ihr in der Mensa sitzt oder wenn ihr zu Hause seid oder wann auch immer. Aber dann gibt es den gemeinsamen Unterricht in körperlicher Präsenz auch. Das ist was anderes, wie wenn Sie das nur digitalisieren. Der Lehr- und Lernerfolg ist ein völlig anderer.
Ungefähr 10 Jahren warst du mit Akademieleiter der Brüder Grimm Berufsakademie in Hanau und hast diese auch mitbegründet und mit deiner Frau Petra Kern zusammen kombiniert oder beziehungsweise entwickelt. Mhm. Kannst du das mal beschreiben? Wie bist du eigentlich dazu gekommen, eine eigene oder eine Berufsakademie mit zu konzipieren? Und was war da die Intention daran? Und bist du eigentlich mit dem Ergebnis jetzt im Nachhinein zufrieden? Würdest du das jetzt sozusagen nochmal machen?
Das war eigentlich, das Telefon klingelte damals und von einer Akkreditierungsagentur rief jemand an und sagte, verstehen Sie was von Designmanagement? Oh, denke ich, ja, weil ich bin dafür berufen. Aber das kann man so und so sehen. Er sagte, ja, dann trauen Sie sich zu, beratend einen solchen Prozess, Gründung einer Berufsakademie zu machen. Ja, sage ich, natürlich traue ich mir das zu, aber es hat auch immer was mit dem Gegenüber zu tun, ob man den Job auch kriegt. Aber wir können uns mal treffen. Dann haben wir auch 1, 2, 3 Meetings gehabt und dann haben wir gesagt, entweder machen wir das ganz und es gibt keine Beratung, sondern wir machen das so, wie wir uns das vorstellen, oder wir schalten aus. Weil das Wischiwaschi und dieses es war ein Prozess, der irgendwie grauenhaft angelegt war und haben gesagt, okay, vielen Dank, entweder ganz oder gar nicht. Das hat ganz kurz gedauert, dann kriegten wir den Auftrag zur Unterschrift und wir machten das ganz und sind dann auch voll reingegangen. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, weil es ist natürlich kein Ergebnis, was nur durch uns geprägt ist, sondern auch durch die Partner, die man an der Stelle hatte. Wir sind unzufrieden, weil wir uns weitere Wachstumsmöglichkeiten eigentlich, wir haben die gesehen und hätten das auch gerne noch weiter vorangetrieben. Was möglich gewesen wäre, aber da gab es dann halt unterschiedliche Auffassungen, sodass wir irgendwann ausgestiegen sind. Das ist auch okay, denn manchmal ist unser Ehrgeiz und unser Wachstumswillen und sich zu entwickeln eben auch, er hat halt so seine Kanten und wenn man sich an solchen Kanten stößt, tut es halt auch weh. Und insofern war das dann logisch, dass wir dann auch irgendwann ausgeschieden sind. Es hat Spaß gemacht, es war eine tolle Erfahrung. Wir sind zufrieden mit dem, was wir da gemacht haben und hoffen, dass das weiterhin funktioniert.
Für alle junge Menschen, die jetzt zuhören, was kann man dort lernen? Wofür ist die Berufsakademie konkret da?
Naja, die Berufsakademie ist angelehnt an diese Zeichenakademie, die unter anderem Goldschmiede ausbilden. Und es ist ein duales Studium. Das heißt, du lernst einen handwerklichen Beruf und du hast das Design. Das waren zwei, drei Studiengänge damals, Designmanagement und Produktgestaltung. Kannst du parallel dazu machen. Das ist eigentlich insofern eine ganz gute Geschichte, weil es gibt ja diese Kombination zwischen Hand und Hirn, ja, sodass das, was man mit der Hand macht, durchs Gehirn beeinflusst wird und auch vice versa umgekehrt, sodass es an dem Punkt eigentlich eine ganz gute Möglichkeit war, sowohl das eine als auch das andere zu machen. Das setzt voraus, dass es Studierende findet, die Lust auf Arbeiten haben. Ja, weil es ist eigentlich, weil du machst eine Lehre, eine dreijährige Lehre oder eine dreijährige Ausbildung, heißt das ja heute, und du machst parallel ein Studium dazu. Und das sitzt du nicht auf einer Arschbacke ab. Ja, also das heißt, man hat den vorher immer klar gemacht, das ist ein Fulltime-Job und Fulltime-Job heißt in dem Sinne nicht 40 Stunden und Samstag, Sonntag frei, sondern heißt eigentlich, das ist eine Lebensform in der Zeit und darin muss man aufgehen. Das funktioniert logischerweise unterschiedlich gut, weil die Studierenden sind halt unterschiedlich strukturiert. Aber es hat halt insofern ganz gut funktioniert. Wir konnten es von 0 auf 100 gleich bringen und haben in einem Semester sofort auch die notwendige Anzahl an Studierenden da bekommen, die sich beworben haben und das gemacht haben. Und es ist halt auch immer so ein Thema, dass du relativ schnell als neuer Anbieter, was ja eine Berufsakademie ist, du musst auf deinem Markt, und das ist geografisch dann definiert, auch in der Öffentlichkeit präsent sein. Das heißt also, wir betrieben auch relativ intensiv das Thema Öffentlichkeitsarbeit, sodass sich das gegenseitig verstärkt hat.
Die Ausbildung von Medienberufen findet ja durchaus auch in der dualen Ausbildung statt und jetzt nicht nur in Hochschulen und Fachhochschulen, Universitäten. Da ist es natürlich auch noch so, dass die duale Ausbildung zum Teil im Blockunterricht unterrichtet wird und zum Teil einfach so im regelmäßigen Wochenrhythmus. Genau. Ich kenne das von meinen eigenen Auszubildenden und dort mache ich die Erfahrung, dass die Ausbildung schulisch so ganz nebenbei, immer mal so einen Tag die Woche Unterricht und alle 2 Wochen einen Tag kreativer Unterricht, dass das aus meiner Sicht nicht unbedingt wirklich fruchtet. Ist das etwas, wo man grundlegend nochmal darüber nachdenken sollte, auch die duale Ausbildung in Deutschland mal unter den kräftigst mal zu schütteln, was die Länder dort machen, wie das strukturiert ist, weil das ja auch an die IHKs angesiedelt ist. Also es ist ein ganz großer Flickenteppich oder ein ganz großes Puzzle aus verschiedenen Konzepten. Müsste man da nicht eigentlich mal rangehen zu sagen, das ist ja auch etwas, was dieses lebenslange Lernen beinhaltet, weil ja auch Menschen zu uns kommen ins Land, die emigrieren, die natürlich auch eine Ausbildung suchen und die duale Ausbildung durchaus da immer ein sehr, sehr gutes Tor ist, auch in die Berufswelt. Müssten wir da nicht eigentlich mal ganz kräftig drüber nachdenken?
Also das Thema duale Hochschule, duale Ausbildung ist ja eins, was eine gewisse Expansion auch in den letzten Jahren zu verzeichnen hatte. Das hat auch zu unterschiedlichen Lehr- und Prüfformen geführt, immer abhängig von den jeweiligen Berufen. Das heißt, wenn du sehr technisch orientierte Berufe hast, weil Mediengestalter oder sowas sollte eigentlich sehr technisch orientiert sein, brauchst du auch immer die Hardware und die Software, die ja teuer ist und manche Schulen haben überhaupt nicht das Geld, um da immer à jour zu sein, also auch immer mit den neuesten Updates und ja dann nachher vertraut zu sein, weil sie das Geld nicht haben, ja, weil die Beschaffungsvorgänge auch teilweise zu als Unternehmen gehst du, als Agentur gehst du hin, kaufst dir einen neuen Rechner, ja, und wenn der nicht morgen geliefert wird, gibt's Theater, ja, weil der wird morgen gebraucht. Wenn du das als Hochschule machst, brauchst du 3 Angebote, dann kommt dann, ja, du brauchst auch die nötige Manpower, was ja häufig unterschätzt wird, diese Geräte tatsächlich dann nachher zu pflegen, immer à jour zu halten und so weiter. Es macht dann sehr guten Sinn, wenn du eine betriebliche Praxis hast, die da technisch sehr fortschrittlich agiert. Dann brauchst du aber das, was du an klassischem Unterricht nebenbei hast, brauchst andere Konzeptionen. Du brauchst das nicht zu wiederholen. Ja, und das ist etwas, was manchmal nicht zu Ende gedacht wird, dass eigentlich die Duplizität raus muss. Ja, du brauchst einen Unterricht dann nachher mit Inhalten, die über das Praktische hinausgehen. Ja, was ist das in dem jeweiligen Kontext zwischen der Ausbildung und zwischen dem Studium? Und das ist nicht so ganz einfach rauszukriegen, dass es tatsächlich zu einer Verstärkung und nicht zu einer Verdopplung der Inhalte kommt. Das muss man eigentlich jedes Mal neu bewerten und neu gewichten und not. Es ist ein dynamischer Prozess, wo du in so einem Curriculum eigentlich auch ständig die Hand am Puls haben musst, deines Gegenübers, um da entsprechend drauf einzugehen. Es ist sehr viel komplizierter, als eine klassische Hochschule zu betreiben. Ja, eine klassische Hochschule hat ihren Wochenunterricht, ja, dann ist die Vorlesung von dann und dann, ja, dann hast du deine Übungen und dann hast du ein Vierteljahr Schule und du hast ein Vierteljahr das nennt man vorlesungsfreie Zeit, auch wenn tote Hose ist auf dem Campus. Und dann geht das wieder los mit einem Vierteljahr Unterricht. Das kannst du in einem dualen Studium beispielsweise nicht machen, sodass die Freiheiten des Lehrpersonals im Studium auch ein anderes, als du es an einer Hochschule hast, nämlich eine sehr viel engere. Ja? Also das ist eine komplizierte Geschichte, die immer neu abgestimmt werden muss. Ich halte es für ein Modell, was unterschätzt ist, was so ein Thema wie Lehrkräftemangel. Ja, weil wie sich jetzt zu beschweren, dass alle studieren wollen und dann kriegt der Klempner oder wer auch keine Lehrlinge oder sowas, das kann man, weil erstens, wir wollten die Akademisierungswelle, sie war politisch gewollt. Ja, diese Republik hat gesagt, wir wollen mehr Menschen mit Hochschulabschluss haben. Das bei einer demografischen Entwicklung, die degressiv ist, das irgendwann zu einem Fachkräfteverlust führen kann oder zu einem Mangel führen kann, kann man sich eigentlich, wenn man 5 Finger hat, ja, abzählen. Wenn man die nicht hat, kann man das nicht abzählen. Es scheint viel in Deutschland an Verwaltungsstellen und den politischen Stellen Menschen ohne Hände zu geben, weil dann hätten sich das abzählen können. Ich halte das für eine unterschätzte Möglichkeit, tatsächlich das eine mit dem anderen zu binden. Gutes aus zwei unterschiedlichen Welten wieder neu zusammenzubinden. Ich habe tolle Studierende erlebt. Ich habe aber auch Studierende erlebt, von denen ich der Überzeugung wäre, es wäre ganz sicher nicht zu deren Nachteil gewesen, wenn sie eine klassische Lehre gemacht hätten. Ja? Und insofern finde ich, ist das duale Studium so ein bisschen in Deutschland unterbewertet.
Zum Ende unseres Podcasts habe ich noch eine zentrale Frage an dich. Zum einen, es sind zwei Fragen. Zum einen, wo findet man dich im Netz, wenn man etwas über dich wissen will? Und zum anderen, was würdest du jungen Menschen auf den Weg geben? Also jetzt Generationen quasi unter uns, Generation Z, die jetzt in der Ausbildung, im Studium steckt oder in den ersten Schritten, in den ersten Jahren im Berufsleben, mit der Sichtweise auf Design einzugehen. Was würdest du dieser Generation gerne mitgeben als Botschaft?
Also die einfache Frage zuerst. Wir haben eine eigene Website, die heißt Kernkompetenzen, ja, weil Petra Kern, Ulrich Kern, gibt zwei Kerns. Und dann Kompetenzen, unsere beiden werden dort immer wieder dargestellt. Du findest mich auf LinkedIn. Bei allen anderen bin ich raus, weil qualifiziert in den Social-Media-Kanälen zu arbeiten, heißt einfach viel Zeit. Ich kann nicht alle bedienen und habe mich für den entschieden. Jungen Menschen würde ich heute empfehlen, dass sie versuchen zu antizipieren, was ihnen an Beruf bevorsteht und sich dann einen Beruf auch aussuchen, der eine multiperspektivische Berufsbefähigung hat. Das hat beispielsweise das Design, sodass sie offen für die unterschiedlichsten Entwicklungen sind, dass sie einen Abschluss haben, einen Abschluss, der sowohl Bachelor als auch Master ist. Ich halte die Kombination für sehr, sehr sinnvoll, weil sie bietet dir auch die Möglichkeit, du machst deinen Bachelor in sowieso, Design und du setzt einen Master in Management oder in keine Ahnung was auch immer drauf. Viele der Studiengänge sind so angelegt, dass sie tatsächlich nachher auch interdisziplinär gemacht werden können, die Masterstudiengänge. Ich würde beides machen. Ich würde immer empfehlen, mindestens ein Auslandssemester zu machen. Wenn nicht zwei, wenn sich das ermöglichen lässt, einfach aufgrund der Möglichkeiten, die man hat. Und ich würde dann mir den ersten Job so aussuchen, dass ich in ein Unternehmen oder in eine Institution gehe, die sich in den letzten 5 Jahren sehr verändert hat. Ja, wenn das Unternehmen oder die Organisation genauso ist wie vor 20 Jahren gegründet oder sowas, würde ich da A nicht hingehen. Und B würde ich darauf achten, ob sie mir Möglichkeiten zur Weiterentwicklung geben. Geld finde ich in den ersten Jobs zwar wichtig, aber nicht so wichtig. Weil das Geld verdienen kann man immer anschließend nochmal machen und noch die Chance, sich zu entwickeln, auch nutzt. Weil irgendwann bist du verheiratet, irgendwann hast du Kinder, irgendwann hast du einen Kredit am Laufen für dein Haus oder für was auch immer. Und dann sind die Spielräume, die man hat, immer eingeschränkter. Und insofern, solange wie es geht, entwickle, gestalte deine Persönlichkeit.
Prima, lieber Ulrich. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank für deinen Gastbeitrag heute im Podcast Designerklärer.
Ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich wünsche dem und vor allen Dingen auch den anderen Podcasts, die ich mir alle angehört habe, die ich sehr interessant finde, viel Erfolg.